Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Mitglieder der Gemeindevertretung, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, verehrte Gäste, sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner im Zuschauerbereich. Ich eröffne die heutige Sitzung der Gemeindevertretung. Ich stelle die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest und ebenso die Beschlussfähigkeit. Wir sind aktuell 27 von 29 Mitgliedern der Gemeindevertretung. Tagesordnungspunkt 2. Feststellung von Mitwirkungsverboten gemäß § 22 Kommunalverfassung und Hinweise zu digitalen Mitschnitten. Sie sind verpflichtet, gemäß Kommunalverfassung Mitwirkungsverbote anzuzeigen, entweder an diesem Tagesordnungspunkt oder dann spätestens bei Eintritt in den jeweils betreffenden Tagesordnungspunkt. Und auch regelmäßig hier angesagt und auch ernst zu nehmen, die Hinweise zu den digitalen Mitschnitten. Es wird ja ein Mitschnitt erzeugt, der wird A zur Niederschriftserstellung genutzt und B gibt es ja dann auch im Anschluss den Audiomitschnitt auf der Website. Darüber hinaus sind keine weiteren digitalen Mitschnitte erlaubt und gestattet, sei es über irgendwelche Applikationen und Spracherfassungen, sei es über Video oder Audio. Und das gilt natürlich nicht nur für uns hier, sondern eben auch für die Einwohnerschaft. Ja, Tagesordnungspunkt 3, Beschlussfassung über die Tagesordnung. Da möchte ich Sie zunächst über folgende Änderungsvorschläge informieren. Zum einen ist die Niederschriftsabstimmung nicht abgeschlossen worden. Das heißt, die Tagesordnungspunkte 4 im öffentlichen Teil und 22 im nicht öffentlichen Teil nach der Einladung entfallen für die heutige Sitzung. Das müssen wir dann in der nächsten Sitzung mit nachholen. Und seitens Frau Brandt, die ja mit viel Engagement den produktiven Kinder- und Jugendbeirat begleitet, wurde darauf hingewiesen oder angeregt, ob wir die Tagesordnungspunkte, deren Inhalte aus dem Kinder- und Jugendbeirat kommen, nämlich zum Hissen der Regenbogenfahne in der Einladung Tagesordnungspunkt 15 und zur Einführung eines Kinder- und Jugendhaushaltes in der Einladung Tagesordnungspunkt 16 gleich an den Anfang der eigentlichen Beratungspunkte setzen, also als Tagesordnungspunkt 10 und 11. Und ich würde Sie hierzu ebenso um Ihre Zustimmung bitten, dass wir also die Kinder und die Jugendlichen, muss man ja sagen, als Vertreterinnen des Kinder- und Jugendbeirats, die heute auch anwesend sind, ja nicht so lange warten lassen, obwohl wir ja auch zügige Sitzungsdurchführung können. Das sind meine Vorschläge. Gibt es Ihrerseits weitere Hinweise zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich an dieser Stelle die Tagesordnung einmal mit diesen vorgetragenen Änderungen vortragen. Sie selbst haben ja alle die digitalen Unterlagen hier, aber eben auch für die Einwohnerinnen und Einwohner. Und ich beginne bei Tagesordnungspunkt 4. Mitteilungen der Vorsitzenden, Tagesordnungspunkt 5, Einwohnerfragestunde, Tagesordnungspunkt 6, Mitteilungen des Bürgermeisters, Tagesordnungspunkt 7, Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung, Tagesordnungspunkt 8, Anfragen zur Beschlussumsetzung, Tagesordnungspunkt 9, gemeinsames Hissen der Regenbogenfahne vor dem Rathaus anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie und des Pride Month Juni. Das ist die Vorlage 020-2026, Tagesordnungspunkt 10. Einführung eines Kinder- und Jugendhaushalts ab 2027, die Vorlage 018-2026. Tagesordnungspunkt 11, neu. Aufhebung des Beschlusses AN006-2021, ergänzendes Verfahren Bebauungsplan Ruscheweg 6, die Vorlage AN002-2026. Tagesordnungspunkt 12, vorläufiger Umgang mit dem Bauturbo Neuenhagen, die Vorlage AN003-2026. Tagesordnungspunkt 13, Beschlussfassung zur Wahlprüfung hier Bürgermeisterwahl, die Vorlage 010-2026. Tagesordnungspunkt 14, Bestätigung des allgemeinen Stellvertreters des Bürgermeisters nach Wiederwahl, die Vorlage 016-2026. Tagesordnungspunkt 15, Regelungen zur Gestaltung des Dienstverhältnisses des Bürgermeisters, die Vorlage 017-2026. 2026. Tagesordnungspunkt 16. Erste Änderungssatzung zur Benutzungsgebührensatzung für das Bürgerhaus Neuenhagen bei Berlin. Hier Satzungsbeschluss. Die Vorlage 007/2026. Tagesordnungspunkt 17. Dritte Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2025 bis 2032. Die Vorlage 013/2026. Tagesordnungspunkt 18, dritte Fortschreibung der Sportstättenkonzeption der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin, Vorlage 019/2026. Tagesordnungspunkt 19, Festlegung des Wegebelags für die Kompensationsmaßnahme im Kuschewegdreieck, die Vorlage 002/2026. Tagesordnungspunkt 20, abschließend im öffentlichen Teil, Bebauungsplan Mittelstraße 29, Waldstraße 2, hier Belegung, Abwägungstabelle, frühzeitige Beteiligung, die Vorlage 008/2026. Im nicht öffentlichen Teil haben wir Tagesordnungspunkt 21, Mitteilungen der Vorsitzenden, Tagesordnungspunkt 22, Mitteilungen des Bürgermeisters, Tagesordnungspunkt 23, Verleihung des Preises des Neuenhagener Echos 2025, die Vorlage 022/2026 und abschließend Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung. Das ist das Programm für heute Abend. Gibt es Ihrerseits hierzu noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie um Ihre Zustimmung, wenn Sie damit einverstanden sind. Das ist einstimmig. Vielen Dank. 27 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Ja. Tagesordnungspunkt 4, Mitteilung der Vorsitzenden. Ich habe keine Mitteilungen. Tagesordnungspunkt 5, Einwohnerfragestunde. Schaue ich gern mit Ihnen gemeinsam in das Rund. Da gibt es einige Wortmeldungen. Treten Sie bitte an das Mikrofon. Wir haben dabei keine Übertragung ins Internet. Das Saalmikrofon ist also nur hier zu hören. Wir werden also dann bei der Beantwortung durch den Bürgermeister die Frage kurz zusammenfassen. Und los geht's. Vielen Dank.
Ja, schönen guten Abend erstmal. Ich wiederhole nochmal die Frage für die Zuhörer. Die erste Frage war, wie die Situation mit dem Laub ist und wann das Laub abgeholt wird. Und die zweite Frage bezog sich darauf, ob es möglich ist, einen Müll- oder Abfallbehälter in der Ziegelstraße aufzustellen. Also nachdem das ja wirklich schwierig war mit dem Laub in diesem Jahr, ist es aber so, das würde ich jetzt bestreiten, dass das Laub noch überall liegt. Es gibt noch in einzelnen Fällen noch einzelne Haufen da, wo die Bürger dann, nachdem die Laubabholung jetzt in den letzten Wochen, nachdem der Winter zu Ende war, erfolgt ist, nochmal zusammengehakt haben. Wir sind da dran. Es ist aber auch so, das, was das Laub da, wo es jetzt nicht zusammengehakt ist und sich so in den Rasenflächen noch befindet, das haben wir jetzt so geregelt, das wird zusammen mit der Rasenmaht aufgenommen. Das heißt, die Firma, die die Rasenmaht macht, hat jetzt den Auftrag, das restliche Laub dann mitzunehmen. Aber Laubhaufen werden, soweit es noch vereinzelte gibt, auch noch aufgenommen. Wenn es noch einzelne Haufen in einzelnen Straßen gibt, können Sie sich auch gerne an die Fachabteilung im Rathaus wenden. Frau Gostschick ist da die Ansprechpartnerin. Zur Ziegelstraße, ja, können wir mal prüfen, ob sich da ein geeigneter Standort findet für einen Müllbehälter. Ich finde es ein bisschen schwierig, jetzt in einzelne Anwohnerstraßen solche Behälter aufzustellen. Aber ich verstehe das mit dem Schulweg für die EB-Schule, ist es vielleicht ganz sinnvoll, können wir noch mal prüfen.
Dankeschön. Dann gab es weitere Handzeichen. Bitteschön.
Danke für die Frage, Frau Hoffmann. Bezieht sich auf Tempo 30 in der Karl-Schmecke-Straße und Schulwegsicherung im Zusammenhang mit dem Lärmaktionsplan. Wir hatten ja da, oder ich hatte dazu berichtet, das war wirklich überraschend und hat uns sehr geärgert, dass der Landkreis unseren Widerspruch zum Antrag auf Tempo 30 dort in der Straße relativ lapidar abgelehnt hat. Wir haben uns da auf den Lärmaktionsplan berufen und das ist ja ein bisschen diffiziler und wir finden da auch, dass da auf unsere durchaus umfangreichen und guten Argumente nicht ausreichend eingegangen ist. Wir haben jetzt beschlossen, und es ist wirklich, wir haben uns das wirklich überlegt. Also das ist ja eine Überlegung, wie wir da jetzt vorgehen. Wenn wir jetzt, nachdem der Widerspruch abgelehnt wurde, gibt es nur noch den Weg der Klage, wenn wir das jetzt angreifen wollen. Ich weiß, wie lange die Verfahren vom Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder dauern. Bevor wir da überhaupt zu einem ersten Termin kommen, bis die Schriftsätze ausgetauscht sind, da vergehen Jahre. Und wenn wir diesen Weg beschreiten, kommen wir da auf absehbare Zeit nicht voran. Ich bin deswegen direkt zugegangen auf den Leiter des Straßenverkehrsamtes und wir haben tatsächlich, kann ich Ihnen versichern, diese Woche einen Termin in Neuenhagen vor Ort, wo wir uns die Sache nochmal anschauen werden. Und ich hoffe, dass wir da einen Plan aufstellen oder einen Weg, uns einen Plan geben, wie wir da vorankommen und bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass die Sache noch nicht endgültig damit vom Tisch ist. Ja, wir bleiben weiter dran. Und ich will auch noch mal die Argumente wiederholen. Also Tempo 30 dort ist ja durch die, es ist nicht jetzt nur die Schulwegsicherung, das ist ein Argument, aber es ist vor allen Dingen auch die hohe Verkehrsbelastung. Wir haben dort die Verkehrszählung gehabt und haben dort mehr als 10.000 Kraftfahrzeuge am Tag. Das ist eine der am meisten frequentierten und mit Lärm belasteten Straßen. Und wir haben ja auch die Diskussion im Zusammenhang mit dem Grugewegebiet, mit dem Verkehrskonzept dort geführt. Und es ist also auch unter dem Aspekt, dass, wenn wir dort weiterkommen wollen, am Grugeweg auch zwangsläufig mehr Verkehr über die Karl-Schmecke-Straße geführt wird, dass wir da eine Lösung brauchen und einfach das abzulehnen für uns nicht die Lösung ist. Also ich bin da, gebe da noch nicht auf, wir bleiben da dran.
Vielen Dank. Und es gab eine weitere Wortmeldung, bitte.
So, ich wiederhole nochmal, ich habe jetzt Ihren Namen nicht richtig verstanden, aber den darf ich ja im Internet sowieso nicht erwähnen oder ich weiß, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Herr Hanft, Frage nochmal Laubentsorgung. Also das muss ich jetzt zurückweisen, wenn Sie unterstellen, dass das Laub nur einmal im Jahr abgeholt wird. Wir haben ja eine Firma dafür beauftragt, die Laubentsorgung vornimmt. Fährt da regelmäßig durch die Straßen. In diesem Jahr war es leider zu spät. Sie haben zu spät angefangen. Im November sind erst die Fahrzeuge gefahren, haben es dann nicht geschafft bis zum ersten Wintereinbruch Anfang Dezember. Dann waren die Laubhaufen gefroren. Ich will das auch gar nicht entschuldigen. Das ist dieses Jahr nicht gut gelaufen oder diese Saison nicht gut gelaufen. Wir haben das auch ausgewertet und haben da jetzt auch einen Maßnahmenplan im Rathaus, der jetzt hier, den hier im Detail zu erläutern, zu weit führen würde. Aber die Firma wird öfter kommen und wir werden auch das Prozedere, so wie wir es in den Jahren gehabt haben, Laubhaufen und Laubsäcke parallel beibehalten. Wenn Sie das Laub schnell weghaben wollen, ist meine Empfehlung, besorgen Sie sich die kostenlosen Laubsäcke, die es im Rathaus gibt, stopfen Sie es da einmal rein. Die sind meistens am schnellsten abgeholt und da kann ich auch den Bauhof mit einsetzen, dann geht es ganz schnell. Das wäre mein Tipp. Also von Bürgern gab es da jetzt keine große Resonanz. Sie können sich eine gedruckte Version im Rathaus abholen. Da liegt ja eine gedruckte Ausgabe bereit. Wir vertreiben sie jetzt nur nicht mehr über das Neuenhagener Echo, aber es wird ja weiter im Rathaus, können Sie sich eine gedruckte Ausgabe geben lassen. Ich hab nicht einen Bürger eigentlich gehabt, der das vermisst hat. Sind Sie der Erste?
Vielen Dank für die Fragen und Beantwortung. Jetzt schaue ich noch mal, ob es weitere Wortmeldungen oder Anfragen gibt. Sieht nicht so aus. Dann schließen wir die Einwohnerfragestunde. Ich danke Ihnen herzlich und wir schließen damit den Tagesordnungspunkt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6, Mitteilungen des Bürgermeisters. Bitte schön, Herr Schanke.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Götz. Ja, das ist ja die erste Sitzung der Gemeindevertretung nach der Bürgermeisterwahl. Und wir haben ja auch nachher noch einige Tagesordnungspunkte, die damit zusammenhängen auf der Tagesordnung. Ich möchte Ihnen erstmal mitteilen, dass ich die Wahl angenommen habe, falls sich noch nicht rumgesprochen hat. Und jetzt ganz guter Dinge bin und voller Elan bin, wie es jetzt weitergeht. Es ist ja noch die erste Amtszeit, die endet ja erst am 12. Mai und die neue beginnt dann am 13. Mai. Aber wir sind schon jetzt ziemlich intensiv dabei, weiter zu arbeiten. Es findet jetzt in Kürze eine Strategieberatung der Führungskräfte im Rathaus statt, wo wir einen Plan für die nächsten, ich will jetzt nicht sagen für die nächsten 8 Jahre machen, aber für die nächsten Jahre machen, also auch die Strategie weiter besprechen wollen. Und ich habe alle Fraktionen der Gemeindevertretung, so wie ich es auch angekündigt habe, eingeladen zu einem hoffentlich konstruktiven Brainstorming, Austausch, wie wir in Zukunft hier gemeinsam die Ziele, die die einzelnen Fraktionen haben und die ich vielleicht habe, zusammenlegen können und hier gut voranschreiten können. Das erste dieser gemeinsamen Treffen findet bereits, glaube ich, am Donnerstag dieser Woche statt und dann sukzessive in den nächsten Wochen. Ja, soweit erstmal dazu. Dann eine Situation, da wurde auch schon im Fernsehen und in der Presse berichtet. Ich will es Ihnen hier auch nochmal oder den aktuellen Stand mitteilen. Es geht um unsere Seniorenresidenz in der Langenbeckstraße. Da war ja dann auch ein Beitrag im Fernsehen letzte Woche. Wir sind da schon seit Wochen mit befasst. In den letzten zwei Wochen hat sich die Situation dann weiter zugespitzt. Am Dienstag vergangener Woche hat der Betreiber des Heims dort, der Seniorenresidenz, Insolvenzantrag gestellt. Letzte Information war dann auch heute. Da finden also wöchentliche Telefonkonferenzen mit ganz vielen Beteiligten statt, Landkreis, Landesamt und Krankenversicherung und so weiter und auch mit der Heimleitung. Wir gehen Stand heute davon aus, dass es eine gute Zukunft für unsere Seniorenresidenz gibt. Es sieht so aus, als würde ein neuer Betreiber kurz davor stehen, dort Verträge zu unterschreiben. Sie sind Stand heute immer noch nicht unterschrieben, aber die Indikationen sehen gut aus. Und ich bin besonders dankbar den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Seniorenresidenz und ganz besonders der Heimleitung, die in dieser schwierigen Situation, Sie werden es ja gehört haben, es gab da einige Wochen kein Gehalt. Das heißt, die Mitarbeiter haben dort gearbeitet, ohne Geld zu bekommen, um ihre Miete und so weiter zu bezahlen, dass sie dort trotzdem durchgehalten haben und den Betrieb aufrechterhalten haben. Für die doch über 100 Bewohner, das ist wirklich eine große Leistung, die Anerkennung verdient. Und das möchte ich hier an der Stelle nochmal betonen. Also die Situation sieht positiv aus. So, jetzt kommen wir zu den mehr die Gemeindevertretung auch interessierenden politischen Themen. Die Gemeindevertretung hatte ja zum Radverkehrskonzept beschlossen. Hier folgende Mitteilung: Durch einen Wechsel der Geschäftsführung und auch der Projektleitung im Beauftragtenbüro kam es zwischenzeitlich zu einem kleinen Stillstand in der Bearbeitung des Radverkehrskonzeptes. Dieses wurde nunmehr wieder verstärkt aufgenommen. Zurzeit wird an folgenden Teilmaßnahmen gearbeitet: Auswertung der hier im Bürgerhaus stattgefundenen Auftaktveranstaltung, Ermittlung der Handlungsbedarfe, Erfassung des baulichen Zustandes möglicher Radwege, Bewertung der Infrastruktur mit Knotenpunkten, Vorbereitung, Unfallanalyse und Zählungen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie gerne daran erinnern an die Beantwortung der Formblätter zur Befragung zum Radverkehr aus politischer Sicht, die Ihnen von Frau Travny am 10. Februar zugesandt wurde. Wir verlängern jetzt die Frist, die dort gesetzt wurde, auf den 30. April. Also Verlängerungsfrist, die E-Mail ursprünglich vom 10.2. So, zur Gartenstraße, da nach dem langen winterbedingten Ausfall der Arbeiten ist es ja jetzt seit Januar wieder weitergegangen. Die Verkehrsfreigabe des Teilabschnitts der Ernst-Thälmann-Straße, der Gartenstraße von der Ernst-Thälmann-Straße bis zur Wolterstraße einschließlich der Kreuzung ist Ende März erfolgt. Nach Fertigstellung der Schottertragschicht für den zweiten Teilabschnitt bis zur Hauptstraße werden die Pflasterarbeiten in der 16. Kalenderwoche beginnen. Stehen also dort kurz vor dem Abschluss. Zur Thematik Umgestaltung unseres S-Bahnhofes. Da gab es ja hier eine Diskussion zum Thema der Rampen für die Unterführung. Hier noch folgende Mitteilung dazu. Die Errichtung der Rampen erfolgte damals nach den damaligen Standards und Regeln der Technik. Die Errichtung wurde baubegleitend vom damaligen Vertreter des Behindertenverbandes betreut. Im Rahmen des Verwendungsnachweises zur Inanspruchnahme der Fördermittel erfolgte durch die ILB eine baufachliche Prüfung und gesonderte Abnahme. Es wurden keine Mängel oder Abweichungen festgestellt. Ich glaube, das haben wir schon mal mitgeteilt an anderer Stelle, findet sich jetzt hier nochmal. Aber es gab auch noch die Diskussion um einen zweiten Zugang. Hierzu folgendes. Sobald die Abrissarbeiten zur vormaligen starken Hütte abgeschlossen worden sind, wird die Verwaltung die Kosten berechnen, welche für den weiteren Bahnhofszugang entstehen würden. Das ist derzeit schwer möglich, da die Höhensituation, die Nivellierung der Höhenunterschiede jetzt noch nicht abschließend eingeschätzt werden kann. Und das wird dann gemacht, sobald die Baustelle dort frei ist. Dass es sich verzögert, dass dort der Schutt noch liegt, lag daran, dass es Diskussionen gab über die Qualität, die Schadens, ich weiß jetzt nicht den Fachbegriff, aber die Schadstoffklasse des Abfalls, und das musste jetzt nochmal begutachtet werden, wird aber dann demnächst dann auch wirklich entsorgt. Dann noch Termine. Am kommenden Samstag, den 18. April, findet ab 10 Uhr im historischen Rathaus Neuenhagen die erste Neubürgerbegrüßung in diesem Jahr statt. Ich lade hierzu alle in den vergangenen Monaten nach Neuenhagen zugezogenen, aber auch gern andere Interessenten, die sich nochmal über Neuenhagen informieren wollen, herzlich in den Max-Thormann-Saal ein. Und die erste größere Veranstaltung des Jahres, die Grüne Messe. Am 9. Mai findet in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auf dem Grünen Bildungscampus des IB in der Ziegelstraße die 8. Grüne Messe statt. An diesem Tag feiern wir mit einem bunten Angebot 10 Jahre Neuenhagen summt. Und schließlich 20 Jahre Sattelfest. Strausberg lädt am Sonntag, den 26. April, zur feierlichen Eröffnung der Radsaison ein. Beim Anradeln in der märkischen S5-Region ist auch Neuenhagen erneut mit einer Tour vertreten. Unter dem Motto Unbebautes Neuenhagen startet unser Ortschronist Kai Hildebrand um 9.30 Uhr am Max-Thormann-Platz vor dem Rathaus eine ca. 20 Kilometer lange Tour bis nach Strausberg. Hildebrand macht auf dem Weg nach Strausberg mehrere kurze Stopps an ausgewählten Stationen in Neuenhagen. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr treffen alle Touren am Sport- und Erholungspark in Strausberg-Vorstadt ein und feiern dort das traditionelle Sattelfest. Soweit.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Da gab es eine Nachfrage. Frau Fritsche-Schnick, gestatten Sie?
Ja.
Bitte.
Ja, lieben Dank für die Möglichkeit der Nachfrage. Sie hatten ja Ausführungen gemacht zur Gartenstraße und zum S-Bahnhof. In dem Zusammenhang eine Nachfrage zur Lindenstraße. Ist da auch mit Verzögerung zu rechnen?
Es lässt sich, Frau Fritsche-Schnick, das lässt sich im Moment noch nicht so ganz abschätzen. Wir haben jetzt beim Aufbruch, die sind ja jetzt dabei gewesen, aufzubrechen, gewisse Erschwernis festgestellt. Da ist also eine Betonstraße unter dem Pflaster. Das war so nicht in dem Maße bekannt gewesen. Jetzt müssen wir erst mal gucken, inwieweit muss also weiter abgerissen werden und entsorgt werden. Entstehen sicherlich zusätzliche Entsorgungskosten und dann müssen wir gucken, wie lange das dauert. Aber das ist gerade ganz frisch diese Woche reingekommen.
Okay. Noch eine Nachfrage dazu?
Eine Nachfrage dazu. Wer trägt denn dann diese Kosten? der Mehrkosten?
Na, wer trägt die Kosten? Wer soll die sonst tragen als die Gemeinde Neuenhagen? Wen haben Sie denn da noch im Blick?
Sie sind doch kreativ.
Wir werden natürlich gucken, wir haben ja Fördermittel, wir haben einen Fördermittelbescheid über 75% der Kosten. Werden wir gucken, ob die da noch mit ersatzfähig sind. Aber wenn wir weiterbauen wollen, müssen wir die Kosten erstmal übernehmen. Ob wir sie dann erstattet bekommen, werden wir sehen.
Dankeschön. Herr Napierei, Sie hatten sich auch gemeldet dazu.
Ja, schönen guten Abend, Dankeschön. Ich hätte noch eine Nachfrage, Herr Bürgermeister, zu der Radwegkonzeption. Bei dieser öffentlichen Veranstaltung hatten die Macher dort für den April eine Tour durch Neuenhagen für interessierte Bürger avisiert. Wissen Sie dazu was oder fällt das jetzt aus?
Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass es da jetzt einen Wechsel in der Projektleitung gab, hat sich das jetzt verzögert. Fragen wir nochmal nach, auf wann die, wird sicherlich nicht im April sein, sonst hätten wir jetzt da schon einen Termin. Werden wir informieren.
Danke.
Vielen Dank für Ihre Nachfragen und die Möglichkeit der Beantwortung. Herr Puhrmann, doch noch eine.
Ja, schönen Abend. Ich habe noch eine Frage bei den ganzen Terminen. Eine Frage zum 1. Mai in der Arche. Da haben wir ja sonst immer eine Festlichkeit gehabt. Fällt die aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Danke für die Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also es findet jetzt ich habe das gerade gelesen am vergangenen Freitag, als ich da war, ein Hoffest statt. Es ist nicht ein Fest, wo jetzt wie sonst gewohnt in Neuenhagen am 1. Mai die Organisationen und vor allen Dingen auch Fraktionen und Ortsverbände der hier ansässigen politischen Parteien und Wählergruppen auftreten. Es wird ohne die politischen Akteure stattfinden. Das hat der neue Leiter, Herr Rübsam, der Arche, so festgelegt. Wir sind darüber als Gemeinde, als Verwaltung auch nicht so ganz glücklich, weil in unserem noch diskutierten und bestehenden Vertrag hat die Arche ja sich verpflichtet, ein solches Maifest zu organisieren. Und da haben wir eigentlich ein traditionelles Verständnis, was dieses Maifest ausmacht. Das wird jetzt ein bisschen anders gestaltet, ohne dass wir dazu befragt wurden. So kann man das sagen. Ja.
Dankeschön für Ihre Informationen dazu. Jetzt haben wir aber alle Nachfragen zu den einzelnen Punkten absolviert. Ich danke für die Beantwortung und schließe damit den Tagesordnungspunkt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung. Dazu sind im Vorfeld keine Anfragen eingegangen, auch keine beantwortet worden. Wir können diesen Tagesordnungspunkt schließen, denn es gibt offenbar auch keine dringenden Anfragen, über deren Dringlichkeit wir erst beschließen müssen. Und wir haben auch keine Anfragen zur Beschlussumsetzung, auch keine dringenden, sodass wir auch diesen Tagesordnungspunkt wieder verlassen können. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 9. Ich muss erst mal gucken hier, dass wir an der richtigen Stelle sind. Gemeinsames Hissen der Regenbogenfahne vor dem Rathaus anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie und des Pride-Monats Juni. Das ist die Vorlage 020-2026. Ich verlese zunächst den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, 17. Mai, sowie während des Monats Juni vor dem Rathaus die Regenbogenfahne zu hissen. Zweitens, die Maßnahme durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, in Klammern zum Beispiel über die Gemeinde-Homepage, soziale Medien und Aushänge im Rathaus zu begleiten und damit ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde, Gleichberechtigung und Solidarität zu setzen. Das ist der Beschlussvorschlag. Er kommt vom Büro des Bürgermeisters, denn er kam davor vom Kinder- und Jugendbeirat. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, dieser Beschlussantrag und auch dann der darauffolgende zum Kinder- und Jugendhaushalt, Den haben sich die Kinder und Jugendlichen, sind ja ein paar da, die dort hinten auch vertreten sind, ausgedacht und sind da an uns als Verwaltung herangetreten, ob sie diese Anträge einbringen können. Wir haben dann miteinander beratschlagt, wie wir damit umgehen. Und ich habe beschlossen, dass wir das so handhaben wollen. Also der Kinder- und Jugendbeirat hat ja als solches jetzt laut Geschäftsordnung und Kommunalverfassung kein eigenes Antragsrecht, um Anträge in die Gemeindevertretung einzubringen. Aber wir werden es so handhaben, ich werde dann als Bürgermeister diese Anträge in der Regel hier der Gemeindevertretung vorlegen. Wir werden sicherlich auch mal schauen und prüfen. Also wenn das unpraktikabel ist oder auch rechtlich problematisch ist, dann werden wir dann auch mal ins Gespräch gehen. Aber soweit da inhaltlich nichts dagegen spricht, die hier vorzulegen, dann werde ich das auch so tun. Und so habe ich das hier gehalten, habe diese Anträge eingebracht. Muss aber nicht heißen, dass ich jedem Antrag auch zustimmen werde. Wir können ja jetzt darüber im Detail reden, beziehungsweise das haben wir auch schon in den Ausschüssen. Soweit erstmal dazu.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister, für Ihre Hinweise zur Genese dieser Beschlussvorlage. Und da gibt es eine Wortmeldung. Bitte schön, Frau Dombrowski.
Ich will zum Antrag selbst gar nicht so viel sagen. Ich möchte nur ganz ausdrücklich die Arbeit der Kinder und Jugendlichen loben und auch von Frau Brandt. Ich finde das großartig, wie sich von dort aus eingebracht wird und wie die Möglichkeit genutzt wird, auch die Belange von Kindern und Jugendlichen hier in der Gemeinde und in diesen politischen Gremien auszuüben. Deswegen finden wir diesen Antrag auch sehr, sehr gut. Ich würde den gerne noch etwas erweitern. Auf dem Weg hierher heute habe ich gesehen, dass die Neuenhagen-Flagge vorm Bürgerhaus fürchterlich zerfetzt ist. Vielleicht könnte man die auch mal erneuern. Super.
Gut. Vielen Dank für Ihre Wortmeldung. Herr Ahrens, bitte.
Ja, als ich den Antrag gelesen habe, fiel mir auch die Anfrage ein, die der Bundestagspräsidentin gestellt worden ist, diese Regenbogenfahne auf dem Bundestag oder Reichstagsgebäude auf dem Grundstück zu hissen. Das hat die Bundestagspräsidentin abgelehnt und ich gehe auch davon aus, dass das Rathaus einschließlich Grundstück auch ein Hoheitsgebiet ist der Gemeinde. Und da ist die Hissung einer solchen Flagge sicher nicht der richtige Ort. Deswegen bin ich auch nicht dafür, dass das gemacht wird. Da gibt es sicher andere Regelungen, andere Möglichkeiten, unabhängig davon, was meine Vorrednerin gesagt hat, dass sich die Kinder und Jugendlichen auch Mühe gegeben haben, will ich überhaupt nicht in Frage stehen. Aber das Rathaus und das Rathausgrundstück, da sollen die hoheitlichen Flaggen gehisst werden und nichts anderes von Städte, Gemeinden oder wie auch immer. Insofern bin ich dagegen.
Vielen Dank, Herr Ahrens. Gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Fritschi-Schnick und dann bitte ich Herr Ebert.
Also ich verstehe das hier so vom Bürgermeister, dass er sich das zu eigen macht, was die Beiräte hier ihm angetragen haben nach § 17 Kommunalverfassung. Da können Sie ja die Belange, die Sie betreffen, ans Rathaus weitersteuern. Und dann kann der Bürgermeister sich überlegen, ob er das uns vorlegt in den Ausschüssen oder ob er das selber einsteuert als eigenen Antrag, so wie er das hier sozusagen gemacht hat. So verstehe ich das. Und damit macht er sich diese Idee, die ich sehr, sehr schätze, zu eigen. Und darum unterstütze ich das selbstverständlich, dass diese Flagge da gehisst wird. Und Neuenhagen ist viel. Aber mit dem Bundestag oder mit dem Reichstag und so weiter können wir uns hier nicht vergleichen. Wir sind eine kleine, süße Gemeinde. Wir haben alle Spaß am Ehrenamt. Aber jeglicher Vergleich nach oben muss nicht immer sein. Lieber Klaus.
Gut. Herr Albert, Herr Purmann, Herr Obenauf, ich würde vorschlagen, danach die, Herr Dr. Zahn, danach die Rednerinnen- und Rednerliste zu schließen. Wir haben noch mehr auf der Agenda und wir haben ausführlich in den Ausschüssen dazu beraten. Herr Albert.
Schönen guten Abend. Also Erstmal, also finde ich auch gut, was Herr Arns gesagt hat, aber ich meine, für mich ist eigentlich das Problem, dass das aus meinem Sinne eine Aufweichung der Gleichberechtigung und Gleichstellung ist. Wenn nur eine Community ihre Fahne da aufhängen kann und nicht andere auch vielleicht. Ich meine, es gibt ja noch mehr Vereine und Leute, die sich für Gleichberechtigung und für Frieden und sonst was einsetzen. Also von mir aus können wir vielleicht ein Fahnenmast vorm Rathaus für alle machen, wo jeder mal eine Woche das hochzieht oder was. Aber für mich ist das eine, also, ja, dann hört die Gleichberechtigung und Gleichstellung auf, wenn nur eine Community da ihre Fahne aufziehen darf.
Vielen Dank, Herr Burmann.
Ja, nochmal schönen guten Abend. Ich hatte schon im Ausschuss gesagt, dass ich das auf keinen Fall befürworte. Ich finde die Leistung vom Kinder- und Jugendbeirat hervorragend. Das will ich in der Sache nicht schmälern. Nichtsdestotrotz kann ich das nicht empfehlen oder beziehungsweise will ich dem nicht zustimmen, weil auch in dem Ausschuss klar wurde, dass die Dauer der Hissung der Fahne auf den ganzen Juni gestreckt ist. Und ich weise darauf hin, dass es mehrere oder einige Daten gibt im Juni, der, wo gehisst werden muss. Das wäre der 17. und der 20. Juni. Und das würde dann kontraproduktiv auch sein zu dem Beschluss, den wir jetzt hier fassen. In demzufolge, da sind diverse Sachen. Der Bürgermeister hat das Hausrecht. Der kann auch sagen, wie Frau Fritze-Schnick schon gesagt hat, ich entscheide selbst oder ich lege das mal hier vor, weil das doch viel, was hatten Sie gesagt, das ist Ihnen zu brisant im Ausschuss. Demzufolge finde ich, sollte man dem nicht zustimmen. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Zahn. Ach nee, Entschuldigung, Herr Obenhoff.
Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, was hier für Sachen rausgeholt werden, also Hoheitsgebiet und sowas. Das finde ich ist ein kleines bisschen sehr übertrieben. Also wir würden uns in einer Reihe befinden mit dem Roten Rathaus in Berlin, mit dem Hamburger Rathaus, Leipzig, Duisburg, Lübeck, Birkenwerder, 80 Kommunen, die das durchaus auch tun. Und wir haben ja auch selber in unserer Gemeinde gemerkt, dass die spalterischen Tendenzen und das, was uns trennt, immer mehr in den Vordergrund rückt. Und etwas, was Toleranz und auch mal eine gewisse Akzeptanz von Andersartigen mal so hinzunehmen. Ich glaube, das schadet nicht. Also ich verstehe gerade gar nicht, was man an so einer Fahne aus verschiedenen Farben so schlecht finden kann, dass sie am Rathaus hängt. Das ist eine Message, bin das einfach nur ein Toleranzsignal. Und da finde ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen eine Chimäre, wenn man sagt, man akzeptiert, man findet es toll, was der Jugendbeirat macht. Ihnen ist das offensichtlich wichtig. Und deswegen sage ich, Leute, lasst es doch machen. Was stört uns denn daran? Weil vielleicht kann man es auf 2 Wochen runterbrechen, ist mir völlig Wurst. Aber jetzt abzulehnen würde dazu führen, dass der Bürgermeister es eigentlich gar nicht mehr darf. Also ich würde hier sagen, lasst es passieren. Ich habe daran überhaupt keinen Anstoß und ich glaube, die allermeisten auch nicht. Und vielleicht ist es auch mal das richtige Signal in die richtige Richtung, nämlich, dass wir wieder mehr zueinander finden, auch wenn man mal anders ist wie der andere.
Weiter geht's, Herr Dr. Zahn.
Ja, also ich möchte hier rein über die Fahne sprechen. Es geht mir nicht darum, dass ich in Frage stelle, dass es schön ist, bestimmte Menschengruppen, wie auch immer, zu ehren oder mit irgendwelchen Feiertagen zu bedenken, beziehungsweise in diesem konkreten Fall Menschen, die möglicherweise mehr Anfeindungen ausgesetzt sind als andere, auch eine besondere gesellschaftliche Solidarität zu versprechen oder zu signalisieren. Mir geht es hier um die Fahne. Und natürlich ist das Dienstgebäude hier der Gemeindeverwaltung ein öffentliches Gebäude. Ja. Und natürlich ist die Beflaggung öffentlicher Gebäude von besonderer Bedeutung und muss sie integrativ sein in dem Sinne, dass sie wirklich die Bevölkerung in ihrer Summe vertritt. Also Bundesflagge, Landesflagge, wie auch immer. Hier ist jetzt ein Antrag, eine, ich nenne es mal religiöse oder ideologische Beflaggung in Neuenhagen auf diesem Gebäude anzubringen. Und die ist eben nicht verträglich, meiner Einschätzung nach, mit einem öffentlichen Gebäude. Ich würde vorschlagen, dass die Jugendlichen, also so sehr ich die Arbeit schätze und so sehr ich dieses Ansinnen nachvollziehen kann, andere Orte für die Beflaggung dieser Art suchen. Arche, Blaupause, ich weiß nicht, wo es Möglichkeiten gibt und wo es Sinn ergibt. Es spricht nichts gegen die Beflaggung solcher, sage ich mal, nicht im hoheitlichen Gebäude, aber beim Rathaus oder bei eben allgemein bei öffentlichen Gebäuden der öffentlichen Verwaltung, da ist eine staatliche Neutralität und da ist eine sozusagen ganzheitliche Vertretung aller Bevölkerungsgruppen angemessen und notwendig. Und da würde ich jetzt keine ideologischen oder religiösen Symbole sozusagen abladen oder dort anbringen. Es spricht, wie gesagt, ich will nicht sprechen gegen die betroffenen Personen oder gegen die Kinder, Jugendlichen, die sich für diese betroffenen Personen einsetzen möchten. Das ist alles hochlöblich. Es ist bloß meiner Meinung nach der falsche Platz. Übrigens, ich möchte gerne eine namentliche Abstimmung über diesen Sachverhalt.
Ich habe den Eindruck, dass das mehrere möchten. Frau Fritschnick.
Ja, lieben Dank, Herr Dr. Zahn. Genau, den Antrag wollte ich auch namens meiner Fraktion. Allein können Sie das ja nicht. Sie können das nur im Namen Ihrer Fraktion, Geschäftsordnung, stellen, diesen Antrag. Ich hoffe, die steht dahinter. Wenn nicht, macht es meine Fraktion. Ich wollte mal kurz das klarstellen mit Frau Klöckner, dass das hier nicht in den falschen Hals kommt. Frau Klöckner hat überhaupt und gar nichts gegen die Regenbogenflagge. Überhaupt nicht. Frau Klöckner wollte das runterbrechen auf fixe Daten. Das war ihr wichtig, dass die Fahne nicht zu lange weht, sondern nur an bestimmten Tagen, damit der Wert dieser Fahne nicht sinkt. Und man ganz deutlich sieht an den Tagen, wo man darauf hinweist, wie tolerant wir sein wollen, dass es dann sichtbar wird. Und nicht so nebenbei ist, was hübsch und bunt ist, sondern ganz bewusst. Wenige Tage. Vielleicht kann man das ja so ändern, Herr Bürgermeister, und wäre in Ihrem Sinne, dass Sie sich entscheiden würden, den 17. und 20. Juni zu nehmen.
Ich mal kurz was. Nee, Herr Puhlmann wollte ja gerade darauf hinweisen, an diesen Tagen zum Beispiel, wir kriegen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir kriegen Beflaggungsanordnungen vom Innenministerium. Und wenn wir so eine Beflaggungsanordnung bekommen, dann sind wir gehalten, dann gibt es einen richtigen Ablauf. Der Hausmeister weiß, er muss dann am Morgen als allererstes diese Flagge hissen. Und daran haben wir uns zu halten. Und das ist natürlich schon, was Herr Ahrens sagte, schon richtig. Das ist was anderes, eine Flagge auf so einem Rathaus zu hissen, als irgendwo im privaten Garten oder sonst wo. Und man muss es auch so sagen. Das ist eben ein brisantes, das hatte ich auch im Ausschuss so gesagt, Symbol, was Leute politisch leider heutzutage verstehen. Das müssen die Kinder und Jugendlichen auch einfach versuchen zu verstehen. Das ist ein Symbol, was polarisiert. Leider, leider, leider ist es so heutzutage in dieser Gesellschaft. Die Regenbogenfahne ist eben kein hoheitliches, neutrales Symbol. Da bin ich dann doch eher bei Herrn Ahrens und Herrn Zahn.
So, jetzt müssen wir hier noch einige Wortmeldungen hören. Herr Puhlmann hat sich gemeldet, Frau Brokhoff, Frau Dombrowski, Herr Reimann, Entschuldigung, und Herr Obenauf. Vielleicht können wir danach aber die Runde schließen und zur Abstimmung kommen. So, welche Reihenfolge habe ich gesagt? Sie wissen es.
Ich fange einfach mal an. Also wenn hier und des Pride Month Juni, wenn das gestrichen werden würde, hätte ich eigentlich ja keine Schwierigkeiten mit. Wenn das einmal gehisst werden würde, dann wäre der Juni frei für die Sonderbeflaggung, die noch stattfinden. Dann wäre das eigentlich für mich auch passend, wenn wir da mal die Regenbogenfahne mal hissen, um denen zu denken. Aber da müssen wir eigentlich auch allen anderen denken. Aber nun.
Frau Dombrowski?
Also jetzt schalte ich mich ein, ich melde mich schon die ganze Zeit und ich habe erstmal eine fachliche Anmerkung. Also es geht hier die ganze Zeit im Text, möchte ich darum bitten, dass es geändert wird in dem Antrag. Es ist eine Flagge, Fahnen sind fest installiert an so einem Stock, Flaggen werden gehisst. Das finde ich durchaus relevant und ich mache dann den Gegenvorschlag, dass wir am 17. und 21.06. die runternehmen und an den anderen Tagen gehisst lassen.
Frau Brokhoff, jetzt nochmal der Hinweis, an welcher Stelle muss die Beschlussvorlage korrigiert werden?
Überall, wo Fahne steht, muss Flagge stehen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Sachen.
Also vor allem auch im Beschlussvorschlag am Ende Punkt 1. Gut, danke. Und jetzt gab es zwei Änderungsanträge. Das eine, man begrenzt das Hissen der Flagge auf den 17. Mai von Herrn Purmann. Und Sie sagen, zweiter Änderungsvorschlag, an den Tagen im Juni, wenn etwas anderes zu hissen ist, wird die Regenbogenflagge eingeholt, die andere gehisst und dann geht's weiter. So? Okay, so. Jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge stimmen wir ab? Ich habe mal gelernt, immer der am weitestgehende. Welcher ist das? Der von Herrn Purmann. Herr Purmann. Ja, müssen wir abarbeiten hier. Also, der Vorschlag von Herrn Purmann ist, den Beschlussvorschlag zu ändern im Punkt 1, nämlich nur, Herr Obenauf.
Also, vielleicht habe ich das nicht mitbekommen, aber sind die Anträge denn schon gestellt worden? Ja, genau. Ich meine.
Ah, okay, dann haben wir nur den anderen von Frau Prokhoff. Der Änderungsantrag von Frau Prokhoff lautet, für die Tage, an denen eine andere Beflaggung vorgesehen ist, die Regenbogenflagge einzuholen und an den anderen Tagen im Juni aber auch zu hissen. Spricht jemand explizit noch für diesen Antrag? Frau Dombrowski?
Kann ich auch gleich das sagen, was ich vorhin sagen wollte. Nämlich, ich möchte ganz gerne noch ergänzen, dass ich es ganz traurig finde, dass die Regenbogenflagge als ein Symbol des Ausschlusses dargestellt wird. Wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, und bitte korrigiert mich jemand, dann sind zum Beispiel auch heterosexuelle Menschen mit der Regenbogenflagge gemeint. Die Regenbogenflagge, die soll eigentlich symbolisieren, dass alle dazugehören, egal woran sie glauben, woher sie kommen, wen sie lieben und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich kein Symbol des Ausschlusses, sondern ein Symbol des alle mit Integrierens. Und ich glaube, das ist doch eigentlich unser aller Gedanke dahinter, wenn wir sagen, wir wollen hier miteinander gut arbeiten und miteinander gut leben.
Vielen Dank. Wer spricht gegen diesen Änderungsantrag? Herr Purmann?
Ja, also ich wünsche da, oder ich bitte darum, dass man dem nicht zustimmt. Wie gesagt, aus den Gründen, dass es eine Flagge ist, die keinen Öffentlichkeitscharakter hat, vom Dienstgebäude steht. Die Anordnung allein, denke ich mal, ihr bildet den Bürgermeister. Der hat das Ausrecht dazu. Und da jetzt hinein zu kommentieren, halte ich für sehr fraglich hier.
Gut. Vielen Dank für Ihre Wortbeiträge. Wir stimmen jetzt über diesen Änderungsantrag von Frau Prokhoff ab, mit der Beschränkung im Juni die Flagge einzuholen, wenn andere zu beflaggen sind und dann wieder zu ändern. Wer stimmt dieser Änderung zu? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Wer stimmt dieser Änderung nicht zu? Wer enthält sich? 2. Wir haben 12 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen für diesen Änderungsantrag. Damit ist dieser Änderung nicht stattgegeben. So, weiter geht's in der Rednerinnen- und Rednerliste. Jetzt muss ich gucken. Herr Albert. Und dann Herr Obenauf.
Eine Frage ist die Deutschlandflagge. Schließt jetzt nicht alle Bürger, alle Homosexuellen, Heterosexuellen alle ein? Reicht nicht diese Fahne? Die schließt doch alle ein. Die schließt doch keinen einzigen aus. Also ich sehe da kein Problem, wenn die Fahne denn hängt. Also, weil die schließt ja alle ein. Und wer sich unter der Deutschlandfahne nicht wohlfühlt, ich weiß nicht, also hat irgendwas falsch gemacht hier. Also ich finde, die Flagge ist die Flagge, die eigentlich alle Bürger, auch ausländische Mitbürger, entschließt hier in diesem Land.
Vielen Dank, Herr Obenauf. Abschließend, hoffe ich.
Ja, ich will auch noch mal ganz kurz, dass das spalterisch oder dass das zu einem polarisierenden Mittel wird, da hat diese Diskussion beigetragen. Diese Flagge ist genau das Gegenteil dessen. Das wird schon seit Thomas Münzer wird der Regenbogen als ein verbindendes Mittel zwischen Menschen und Himmel genommen. Also Leute, hört mal auf, dieses Ding zu politisieren. Das ist nämlich genau das, was in den letzten Jahren passiert ist und was dazu geführt hat, dass die Gräben in der Gesellschaft zu groß geworden sind. Hört auf, aus solchen Dingen Politikum zu machen. Das ist eine Sache, über die kann man sowas von locker hinwegsehen, wenn man nicht unbedingt dieser LGBTQ-Community anzieht. Hört doch mal auf mit so einem, das ist das, was die Gesellschaft kaputt macht. Ich würde wirklich darum bitten, dass wir hier aufhören, solche Dinge zu spalterischen Sachen zu erklären, die es wirklich nie sind und nie sein sollten, die es nur sind, weil es bestimmte Elemente in dieser Gesellschaft wollen.
Das war der letzte Beitrag. Rednerinnen, Rednerliste geschlossen, dringend. Bitteschön.
Ich wollte nur fragen, wie die namentliche Abstimmung geregelt wird, die gewünscht war.
Wie das erfolgt? Herr Epperlein hat hier vorne eine Liste, verliest namentlich und notiert das jeweilige Abstimmungsverhalten. Meinen Sie das?
Ja, die sollte ja stattfinden zu diesem Thema.
Also, das können wir hier. Gut. Dann ist die Debatte an dieser Stelle abgeschlossen. Wir kommen zur Abstimmung, namentliche Abstimmung. Ich übergebe an Herrn Epperlein, bitteschön.
Ja, schönen guten Abend. Dann namentliche Abstimmung. Nummer 1, Herr Ahrens. Herr Albert. Herr Büttner. Jetzt schreibt mein Kulischreiber nicht mehr. Doch, jetzt. Geht. Frau Dietrich. Frau Dombowski.
Ja.
Herr Epperlein. Nein. Frau Fritzschneck.
Ja.
Frau Dr. Götz.
Ja.
Herr Huget. Herr Kann.
Ja.
Herr Kreisig. Herr Mirus. Nein. Herr Napirei. Frau Napirei.
Ja.
Herr Obenauf.
Ja.
Herr Obendorf.
Nein.
Herr Paulert. Frau Prokop.
Ja.
Herr Purmann.
Nein.
Herr Reimann.
Nein.
Herr Reinhardt ist nicht da. Frau Schaller.
Ja.
Herr Scharnke.
Enthaltung.
Herr Schmecke. Herr Schulz.
Ja.
Herr Skwornik. Herr Wulke Wulf.
Wolf, ja.
Hier steht Wulf.
Dann steht's da falsch.
Dann müssen wir es mal korrigieren. Vielleicht mal bei der Gemeinde mitteilen. Herr Zabel.
Ja.
Herr Dr. Zahn.
Nein.
Dankeschön. Okay, die Abstimmung ergab 12-mal Ja, 14-mal Nein und 2 Enthaltungen.
Gut, damit ist diesem Antrag nicht stattgegeben worden. Wir schließen damit die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt und rufen den nächsten Tagesordnungspunkt 10 auf, Einführung eines Kinder- und Jugendhaushaltes ab 2027. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, die Einführung eines Kinder- und Jugendhaushaltes ab dem Haushaltsjahr 2027 mit einem jährlichen Budget von 3.500 Euro Zweitens, die Verwaltung wird beauftragt, 2026 ein Verfahren zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendhaushalt zu entwickeln, das Leitlinien, Zeitplan, Zuständigkeiten und Dokumentationsformen festlegt. Drittens, die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen haushaltsrechtlichen und organisatorischen Maßnahmen zur Umsetzung des Kinder- und Jugendhaushalts vorzubereiten und dem zuständigen Ausschuss bis zum 9. September 2026 zur Beratung vorzulegen.
Bitte schön. Ja, also gleiche Konstellation, wieder ein Antrag, den der Kinder- und Jugendbeirat an mich herangetragen hat. Hierzu ist noch zu sagen, dass im Nachgang zu den Haushaltsberatungen von vor circa anderthalb Jahren wir ja zugesagt hatten, dass wir uns mit einem Bürgerhaushalt beschäftigen. Und da sind wir in den Haushaltsplanungen für den Doppelhaushalt 27/28 tatsächlich auch dabei. Und wir würden also durchaus diesen Kinder- und Jugendhaushalt dann auch mit in die Vorbereitung dann mit integrieren können, wenn das hier so heute beschlossen werden sollte.
Vielen Dank für die einführenden Worte, Herr Schanke, und die Einordnung. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Herr Pohrmann, bitte.
Ja, ich habe noch zwei, drei kleine Bedenken oder Fragen zum Bürgermeister. Haben Sie denn da so ein bisschen ein Auge drauf, beziehungsweise mit Frau Brandt, dass das da so qualitativ ein bisschen vonstatten geht und auch, wenn es dann ein bisschen in die rechtliche Frage geht, dass Sie dann noch die Rechtsabteilung mit hineinnehmen oder so hat, dann finde ich 3.500, ehrlich gesagt, ein bisschen dünn. Also da ist zwar ein toller Anfang, aber könnten wir vielleicht überlegen, ob wir das vielleicht nicht noch vielleicht aufstocken auf 5 oder so. Ich meine, Hoppegarten hat ja auch mehr, oder?
Bitte schön, Herr Bürgermeister.
Nee, der Hoppegarten hat gar keinen Kinder- und Jugendhaushalt meines Erachtens. Und das war jetzt der Antrag der Kinder und Jugendlichen. Und man muss ja jetzt nicht gleich, wenn die Kinder und Jugendlichen damit anfangen, die Summe erhöhen. Ich finde, das erstmal ist ein guter Start. Und der Bürgerhaushalt, da haben wir eine höhere Summe im Blick. Und darüber werden wir auch noch dann zu befinden haben. 50.000 oder sowas war jetzt für den Bürgerhaushalt. Nee, ich habe nichts gesagt. Also vergessen Sie es. Also die Zahl für den Bürgerhaushalt ist noch nicht festgelegt, Frau Weitling wird sonst böse, aber wir wollen darüber diskutieren, aber für den Kinder- und Jugendhaushalt 3.000 Euro halte ich auch für angemessen und selbstverständlich werden wir alle Vorschläge auf Machbarkeit von der Verwaltung her überprüfen und rechtliche Belange werden dann natürlich auch in dem Zusammenhang mit geprüft. Herr Kürst, noch dazu, bitte.
Ja, schönen guten Abend auch von mir. Es steht ja in der Anlage zur Vorlage drin, wie das Verfahren ist. Ich lese mal vor, nach der Sammlung der Vorschläge folgt eine Phase, in der die Verwaltung alle eingereichten Vorschläge prüft. Hier geht es nicht um eine politische Bewertung, sondern um eine sachliche Klärung. Ist der vorgeschlagene Zeitraum realistisch? Passen die geschätzten Kosten ins Budget? Gibt es rechtliche oder organisatorische Hürden? Aus dieser Prüfung entsteht eine Liste aller umsetzbaren Projekte, die dann veröffentlicht wird und über die dann auch abgestimmt werden kann.
Herr Reimann, bitte.
Grundsätzlich finden wir den Antrag in Ordnung. Wir hatten im KSA noch den Einwand gebracht, vielleicht nochmal darüber nachzudenken, ob ich wirklich diese 2.000 Euro nehmen muss für den Vorschlag an Gesamtkosten bei 3.500 Euro unter Umständen. Bin ich im März oder im April oder nach 2 oder 3 Monaten dann mit dem Budget schon durch, vielleicht da einen kleineren Betrag anzusetzen. Aber das war nur eine Anmerkung, war ein Einwand. Ansonsten stimmen wir dem natürlich grundsätzlich zu. Danke.
Weitere Wortmeldung, Herr Zahn?
Grundsätzlich ist es sicherlich eine super Idee. Also Geld bedeutet ja auch Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn die Jugendlichen in eigener Autonomie oder betreuter Autonomie dort mit auch finanzielle Entscheidungen und finanziell sich ausgestattet sehen für sinnvolle Aktionen, ist von unserer Seite unterstützt. Ja.
Gut, weitere Wortmeldungen kann ich nicht erkennen. Dann bitte ich Sie um Ihre Abstimmung. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen. Das ist einstimmig. Das heißt, wir haben alle anwesend. 28 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Und schließen diesen Tagesordnungspunkt. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt Zurück zum Anfang. Tagesordnungspunkt 11, Aufhebung des Beschlusses AN006-2021, ergänzendes Verfahren Bebauungsplan Gruscheweg 6, das ist die Vorlage AN002-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt die Aufhebung des ergänzenden Verfahrens zum Bebauungsplan Gruscheweg 6 nach § 214 Absatz 4 Baugesetzbuch. Ist das Thema? Herr Bürgermeister, gehen Sie wegen der Befangenheit? Okay, gut, vielen Dank. Dann eine Vorlage der Fraktion Wählergruppe Die Parteilosen, FDP. Wer übernimmt hier in dem, bitteschön, Herr Pallein.
Genau. Gut, Gruscheweg 6 beschäftigt uns ja seit Jahren. Unser Beschlussantrag ist eigentlich ja mehr oder minder nur das Resultat unserer letzten Gemeindevertretersitzung im Februar, wo wir ja sehr offen darüber gesprochen haben, dass wir ja mit diesem ergänzenden Verfahren nicht weiterkommen. Unsere Fraktion ist ja sozusagen schon seit 21 mit diesem damaligen Beschluss nicht einverstanden gewesen. Insofern hat es uns natürlich gefreut, dass wir die ganze Sache jetzt so nochmal wieder auf den Tisch bekommen. Letztendlich mehr gibt es dazu jetzt auch erstmal nicht zu sagen, als dass wir eben halt diesen unsäglichen Beschluss von 2021 einfach wieder aufheben und damit den Weg frei machen, um im Gruscheweg 6 in irgendeiner Form etwas zu entwickeln, was jetzt aber nicht unbedingt auf dem toten Bebauungsplan beruht. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Eberlein. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Ahrens?
Leider liegt ja heute die Niederschrift noch nicht vor. Wir haben ja das letzte Mal im Februar vor der Bürgermeisterwahl noch der Termin 14.2. wurde ja gesagt, hier auch darüber gesprochen. Herr Obenhoff hat einen Vorschlag gemacht und ich habe in die ähnliche Richtung diskutiert, dass, weil viele hier neue Gemeindevertreter sind, die diese Situation aus 2021 so nicht kannten, dass da nochmal eine Veranstaltung durchgeführt wird, wo alle teilnehmen können, einschließlich sachkundiger Bürger. Und das ist nicht der Fall bisher gewesen. Insofern kann man hier überhaupt keine, muss man den Antrag eigentlich ablehnen. Ja. Und was anderes geht an dieser Stelle nicht, weil diese Veranstaltung nicht organisiert und nicht durchgeführt worden ist. Danke.
Herr Wulke, bitte, dann Frau Futschischnick.
Jetzt dürfen Sie mich gleich zur Sache rufen, aber weil Herr Epperlein gerade das Wort unsäglich gesagt hat, ich fand die beiden Beschlüsse vorher auch unsäglich, weil den ersten lehnt man ab und dann kommt von den ablehnenden Fraktionen Honig ums Maul der Jugendlichen hier geschmiert, um dann zuzustimmen.
Genau, jetzt zur Sache bitte.
Danke. Ich habe hier eine Haltung immer vertreten und das war, wenn hier Beschlüsse waren, auch aus letzten Legislaturen, dann behalten wir die so lange, wie sie notwendig sind. Und dieser Beschluss ist im Moment noch notwendig, weil noch steht dort nichts. Und es warten viele Leute darauf, dass dort Wohnungen und Häuser gebaut werden. Es warten Investoren darauf, dass sie hier weiterarbeiten können. Und wir warten darauf, dass dieses Gebiet entwickelt wird. Ich weiß, dass wir da auch verschiedene Meinungen zu haben. Ich fand das auch nicht immer toll. Aber wir hatten diesen Kompromiss und den würde ich auch so gerne so lange beibehalten, bis wir was Besseres haben.
Vielen Dank, Frau Futschischnick.
Ja, Herr Ahrens hat ja schon darauf hingewiesen, dass die von uns gewünschte Veranstaltung nicht stattgefunden hat. Das ist sehr misslich. Wer heute das von Frau Trabny weitergeleitete Schreiben der Investoren gelesen hat, konnte lesen, dass mit der Beseitigung dieses, wie Sie ihn betitelt haben, unsäglichen Beschlusses, Herr Epperlein, überhaupt und gar nichts vorankommt. Und dass die gerne auf den Beschluss warten, der danach kommt. Das hatten wir das letzte Mal ja auch schon mit besprochen. Ich will nicht sagen, es ist ein Zauberwort, aber Bauturbe ist doch was, wo man gerade jetzt relativ flexibel, wer weiß wie lange noch, handeln kann, um das zu erreichen, was Teile an diesem Tisch hier wollen und was die Investoren machen wollen, nämlich bauen für unsere neuen Hagener. oder für die, die Neuenhagener werden wollen, die auch sehr willkommen sind bei uns. Und darum kann ich dem Antrag hier natürlich überhaupt und gar nichts abgewinnen. Und dann habe ich mal eine Frage in die Verwaltung hinein. Ich durfte ja heute in dem Schreiben der Investoren lesen, Herr Scharnke hatte einen Termin. Warum? Herr Scharnke ist befangen in diesem Termin, beamtenrechtlich, wenn er im Rathaus sitzt und arbeitet und hier bei uns am Tisch ehrenamtlich, das ergibt sich aus der Kommunalverfassung, aus dem Beamtenstatusgesetz und aus dem Landesbeamtengesetz. Ich hoffe, er bleibt jetzt auch da hinten sitzen, weil er zu diesem Tagesordnungspunkt nicht mit uns debattieren darf. Und ich frage mich, das Schreiben des Landrats, das ging uns damals allen zu. Das ist vom 17. August 22, ich habe es auch mitgebracht, falls wir hier heute noch mal ein bisschen Nicht-Öffentlichkeit herstellen wollen. Ja. Bin ich wirklich sauer drüber? Nee, Frau Vorsitzende, nee. Da müssen Sie mich jetzt mal ausreden lassen. Wie dieses Schreiben stets missachtet wird. Ich frage mich, wir haben einen stellvertretenden Bürgermeister im Rathaus. Herr Kirst, den sollen wir heute noch mal bestätigen. Das mache ich sehr gern. Warum findet intern diese Umstrukturierung nicht statt, dass in allem, was den Gruscheweg 6 betrifft, der Bürgermeister nicht am Tisch sitzt? Ich bin zutiefst misstrauisch, was das betrifft. Zutiefst.
Dann, Herr Kirst, nein.
Was ihn damals im Jahr 22 der Landrat geschickt hat, dann ist es öffentlich für alle lesbar. Ansonsten machen wir ein bisschen Nicht-Öffentlichkeit, dann verlese ich es alle nochmal hier.
Herr Kirst, Sie sind allgemeiner Stellvertreter. Möchten Sie dazu antworten?
Ja, ich würde mal an Frau Wieland geben, vielleicht mal zum Gespräch, dass sie da mal drei Worte sagen kann, was dort besprochen wurde.
Ich war bei dem Termin auch nicht dabei. Ich würde an Frau Jentsch weitergeben. Aber noch mal eine Wortmeldung. Das ergänzende Verfahren zum Gruscheweg 6 führen wir seit 2021. Und mit Beginn der neuen Legislaturperiode haben wir einen Workshop geführt mit den Gemeindevertretern, die Interesse bekundet hatten, daran teilzunehmen, und haben mehrstündig über alle Problemlagen zum Gruscheweg 6 beraten. Und daraufhin kam die Forderung der Gemeindevertreter, dass wir eine Kordonzählung machen sollen. Wir sind allen Forderungen aus diesem Workshop nachgekommen und es gab trotzdem keinen Offenlagebeschluss, auf den auch die Mitbewohner im Gruscheweg warten, damit da der B-Plan weiter vorangetrieben werden hätte können.
Gut, vielen Dank, Frau Fritschnick.
Dann ja, das ist ja sehr nett, Frau Wieland, aber ein Workshop ist kein beschließendes Organ im Sinne der Kommunalverfassung. Da gibt es zwei, die entscheiden für die Gemeinde. Das ist die Gemeindevertretung, die fasst Beschlüsse. Und wenn die es nicht macht, dann macht sie, nee, sie halber sind nicht dran gerade. Dann ist es der Hauptausschuss. Und wir haben letztes Mal die Bitte gehabt, aus diesem Rund, aus meiner Fraktion heraus, eine weitere Veranstaltung durchzuführen.
Führt uns jetzt
und aber hätte reagiert werden müssen.
Gut, vielen Dank. Herr Dr. Zahn, dann hier oben auf. Okay. Ja. Nee, jetzt Ruhe, Herr Dr. Zahn. Okay.
Ja, also ich kann mich auch an diese Informationsveranstaltung, die Angebote dazu erinnern, und mag sein, dass jetzt aktuell noch Informationsmöglichkeiten bestanden hätten, die noch weiter zur Aufklärung beitragen und so weiter. Aber wenn ich jetzt mal die Vogelperspektive einnehme, dann sind wir jetzt in der Situation, dass wir ein Planverfahren haben von 1871. Wir sind seit 2021 sind wir in diesem ergänzenden Verfahren. Die damals gültigen Basisinformationen sind mittlerweile veraltet, sind 5 Jahre alt oder älter. Und die Verwaltung trägt vor, hat mehrfach vorgetragen, dass sie mit Aufhebung dieses Beschlusses im ergänzenden Verfahren handlungsfähiger wird. Und dann besteht ja die Möglichkeit, weiter nach vorne zu gehen. Jetzt dieses ergänzende Verfahren diskutieren wir seit Beginn dieser Legislaturperiode ohne Ergebnis, immer mit irgendwelchen Auflagen und mit irgendwelchen, man könnte, man sollte, alles nachvollziehbar. Aber wir stehen jetzt hier an der Stelle, wo wir dieses ergänzende Verfahren, diese, nennen Sie mal Altlast, beseitigen können, indem wir sozusagen dem Vorschlag der operativ tätigen Ebene in der Gemeindeverwaltung folgen. Und damit sind die Gestaltungsmöglichkeiten überhaupt nicht aus der Hand genommen. Und dass da irgendwas langsamer gehen soll, deswegen wird mir auch nicht klar. Also ich halte es für eine gute Idee, jetzt diese schon lange vor uns hergeschobene Entscheidung jetzt zu treffen, dann in die entsprechenden Planungs- und weiteren Arbeiten reinzugehen. Dass dort erschlossenes Gelände rumliegt, ist Quatsch. Dass da Investoren, die im Vertrauen auf Rechtsstaaten, auf unsere berechenbare Handlung Geld investiert haben, dass die im Regen stehen, ist Quatsch. Das ist ja alles richtig, ja. Also wir sollen als Gemeinde für Rechtsstaat, für Berechenbarkeit, für fairen Umgang mit Investoren stehen. Wir brauchen aber auch natürlich oder müssen beachten, dass wir die Verdichtung nicht zu weit treiben. Da haben wir entsprechende Umfrageergebnisse, dass das die Mehrheit der Neuenhagener und wir auch nicht wollen. Das steht uns alles frei, wenn wir jetzt den Weg frei machen für dieses weitere Vorgehen. Das ist meine Einschätzung der Situation.
Vielen Dank. Abschließend Herr Obenauf, bitte.
Ich hoffe, dass Sie das Jahr 1871 nur durch Zufall gewählt haben. Also ich sage es mal ganz deutlich. Wir machen hier mit diesem Beschluss nur etwas weg. Wir fügen nichts hinzu. Ich will einmal eine Kritik an der Verwaltung üben. Dieses Schreiben, was von den Investoren kam, das vom 31.3. Das habe ich am 1.4. per Mail zugestellt bekommen. Und es liegt uns allen erst seit heute vor. Das finde ich erstmal schon ein bisschen schwierig. Das sind schon mal 10 Tage, die verloren gegangen sind, oder 13 Tage, wo ich sage, warum macht die Verwaltung das? Und dann will ich mal noch auf eine Diskrepanz hinweisen. Im Bauausschuss und im Ortsentwicklungsausschuss, ich weiß, eine von den beiden, hieß es, dass die Gemeinde gar nicht möchte, dass wir über den Bauturbo das machen oder dass man da noch große Schwierigkeiten sieht. Das sieht der Investor offensichtlich anders. Ich zitiere aus dem Schreiben. Die Teilnehmer haben sich darauf verständigt, zu prüfen, ob gegebenenfalls für 2 Baufelder Anträge auf eine Baugenehmigung oder einen Bauvorbescheid zeitnah gestellt wird. Wir haben uns als Bauherren über verschiedene Sachen sowieso. Die wollen also diesen Bauturbo einfach mal probieren und sind auch verpflichtet zu prüfen, wie das geht. Das heißt, wir haben hier schon wieder eine Kakophonie, die mir nicht gefällt. So, und jetzt sollen wir etwas aufheben ohne Plan B. Und das kann doch nicht unser Ziel sein. Wenn ihr den aufheben wollt, dann sagt, welcher danach kommen soll. Aber lasst es nicht im Leeren stehen. Das ist doch das, was mich hier wundert. Was ist denn dem Investoren, was sollen wir denen denn sagen? Leute, übrigens, Bauturbo, gute Idee, werden wir wahrscheinlich nicht machen. Zumindest ist das, was wir in den Ausschüssen gesagt haben. Und den B-Plan machen wir jetzt auch noch weg. Ich bin ja Ihrer Meinung, ich glaube, dass dieser B-Plan nicht gerettet werden kann. Aber warum aufheben? Wofür? Was zwingt uns dazu, das zu tun? Gar nichts. Außer, dass wir nach draußen ein verheerendes Signal abgeben. Lassen wir diesen B-Plan offen stehen. Die Verwaltung kann uns gerne einen Vorschlag machen, welcher B-Plan stattdessen als Aufstellung aufgestellt wird, damit wir hier quasi einen Plan B in der Tasche haben. Aber dass wir das jetzt ersatzlos machen, halte ich für völlig falsch. Und übrigens 1871 ist Reichsgründung. Machen Sie sowas nicht, Herr Zahn.
So, jetzt gibt es hier eine vehemente Wortmeldung aus der Verwaltung. Frau Jentsch, bitte.
Da ist nichts vehement. Nach der GVT im Februar, das weiß Herr Obenauf auch, hat der Investor am nächsten, also das weiß Herr Obenauf deshalb, weil der Investor gesagt hat, er wartet jetzt auf die Entscheidung und wird dann sehen, wie er weitermachen möchte, war er freundlich ausgedrückt hoch enttäuscht. Aus Gesprächsinhalten würde ich aus dem nicht öffentlichen Teil berichten, weil er bleibt ja Investor. Er hat gesagt, es geht kein Stück voran. Und hat danach, am Tag darauf, im Telefonat zu mir gesagt, die Idee, das ergänzende Verfahren zu beenden, ist doch super. So, das ergänzende Verfahren aufzuheben, würde bedeuten, dass wir uns den Plan nochmal angucken können und Dinge verändern können. Insofern der Antrag ja gar nicht von uns kommt, sondern von den Parteilosen, haben Frau Wieland und ich sind für den Antrag, denn wir können wieder über das eingeschränkte Gewerbegebiet Wohnungsnotstand nochmal neu reden. Wir können darüber reden, ob wir gewisse Baugebiete etwas erleichtern, also etwas auseinanderzehren, sodass die Dichte nicht zu hoch ist. All das, was Sie schon mal gesagt haben. Wir dürfen aber die Grundzüge der Planung im ergänzenden Verfahren nicht berühren. Das heißt, wir sind im ergänzenden Verfahren sowieso schon eingegrenzt. Wir haben das, also ich erst seit 23, aber versucht, ihn zweimal jetzt zur Offenlage zu bringen. Es ist gescheitert. Aus welchen Gründen auch immer. Aber lassen Sie uns das aufheben. Dann gucken wir uns das Plangebiet an. Das sind wir auch den Bürgern dort schuldig, die auch schon angefragt haben. Müssen Sie Sorge haben, dass Ihr Haus abgerissen wird oder dass Ihre...
Frau Jentsch, Sie sind Mitarbeiterin der Verwaltung und kein Mitglied der Gemeindevertretung. Richtig. Also bleiben Sie bitte bei den Sachthemen und Sachfragen und überlassen Sie bitte uns die politische Entscheidung. Bitte.
Die Temi-Anfrage wurde aber an die Verwaltung gestellt. Muss ich Sorge haben, dass mein Bau irgendwie gefährdet ist durch einen nicht bestehenden RB-Plan?
Vielen Dank für die Mitteilung dieser großen Frage, die möglicherweise doch mehrere Bürgerinnen und Bürger am Gruscheweg betrifft. Aber diese Sorge besteht ja nicht so. Jetzt noch mal auf Ihre Hinweise. Es gab zur Verringerung der Bebauung ja bereits eine nicht offizielle Arbeitsgruppe. Die ist unterm Radar geschwirrt, Herr Obenaufer dabei, Herr Dr. Obendorf durfte dabei sein und ich weiß nicht, wer noch. Da wurden geringere Baumaße verabredet. Das ist das eine. Das andere, wir haben in der letzten Sitzung vor allem die Verwaltung gebeten, kann man was mit dem Bauturbo machen? Wir waren da alle nicht weit in der Prüfung. Wir haben gesagt, das können wir gar nicht so richtig überblicken. Jetzt steht im Investorenschreiben, wenn ich es richtig verstanden habe, wir können doch bitte beide Wege parallel gehen. Ich glaube, das war auch die Intention zurückliegend in der Februarsitzung, erst das eine zu prüfen, zu verwerfen oder für gut zu befinden, sich zu überlegen, was innerhalb der Gemeindevertretung bei einzelnen Baufeldern auch mehrheitsfähig ist. Unterm Strich geht es ja darum. Und dann eben auch vor dieser Basis zu sagen, hebt man diesen B-Plan auf oder nicht? Oder wann hebt man ihn auf? So, jetzt gibt es aber diesen Antrag und dementsprechend haben wir jetzt hier dazu nochmal beraten, auch ausführlich im Ortsentwicklungs- und im Bauausschuss beraten und darüber muss eben jetzt auch abgestimmt werden. Und ich würde Sie jetzt bitten, nochmal zu prüfen, wo es wirklich noch dringende Wortmeldungen gibt. Eine sehe ich noch bei Frau Dombrowski. Und dann hat das abschließende Wort die einreichende Fraktion. Und so sollten wir hier dann auch zur Abstimmung kommen. Bitte schön.
Also, wenn ich das nochmal zusammenfassen möchte für mich, dann waren wir bei dem Gespräch zwischen dem Investor und Frau Jentsch nicht dabei. Was wir wissen, ist das, was in dem Schreiben steht, das uns heute zugegangen ist. Das ist ja jetzt schon mehrfach Thema gewesen. Und wenn ich das jetzt nochmal in Nichtjuristendeutsch übersetze, dann lese ich hier, dass der Investor, also derjenige, der für die ganze Sache bezahlen soll, das ergänzende Verfahren bevorzugt. Und wenn wir uns dazu entschließen sollten, das ergänzende Verfahren aufzuheben, dann bevorzugt er den Bauturbo. Und am allerliebsten wäre es ihm, wenn Bauturbo und ergänzendes Verfahren gleichzeitig bestehen bleiben. Und das ist das, worauf ich meine Entscheidung, worauf meine Entscheidung fußen wird. Nämlich das, was der Investor, der das bezahlen muss, am Ende möchte, weil der steht auch für die Menschen, die am Ende dort wohnen werden. Und alles andere ist im Dunkeln stochern.
Abschließend, Herr Epperlein.
Abschließend, ja, also. Die Problematik Gruscheweg sehen wir ja immer wieder, die Diskussionen nehmen nie ein Ende und letztendlich, ich kann es nur noch mal sagen, wir hatten 2021, saßen wir zusammen, wir hatten die Möglichkeit damals, indem wir hätten wir diesen Beschluss nicht gefasst, hätten wir den Weg frei gehabt, nämlich damals schon mit dem Vorschlag von Frau Felker, die ja dann damals schon den Vorschlag unterbreitet hat, einen neuen Bebauungsplan auf dieses ganze Gebiet draufzusetzen. Dem ist nicht gefolgt. Wie gesagt, Herr Wulke, ist richtig, wenn mal ein Beschluss gefasst wird, aber dann muss der eben beachtet werden. Aber man muss nicht auf Biegen und Brechen an diesem Beschluss festhalten. Und wir haben eine Chance, ihn jetzt aufzuheben. Ich kann nur noch mal dafür stimmen. Wenn dieser Beschluss aufgehoben wird, wäre der Weg frei, um neue Wege zu gehen. Ob das jetzt mit Bauturbo, ohne Bauturbo und ob der Investor, ich glaube, der Investor will einfach nur endlich mal eine Klarheit haben. Und deswegen noch mal bitte ich um die Zustimmung zu diesem Beschluss.
Vielen Dank für das Schlusswort. Dann bitte ich Sie jetzt um Ihre Abstimmung, wenn Sie dem Antrag zustimmen, dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen. richtige Papier schreiben. Wer stimmt diesem Antrag nicht zu? Wer enthält sich? 2. Wir haben 11 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Damit ist diesem Antrag nicht stattgegeben worden. Passt alles? Gut. Wir schließen die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt und rufen den nächsten Tagesordnungspunkt auf. Das ist die Nummer 12, vorläufiger Umgang mit dem Bauturbo in Neuenhagen. Das ist die Vorlage AN 003/2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, erstens, der Bürgermeister wird beauftragt, zum Thema Bauturbo Leitlinien zu erarbeiten, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang der Bauturbo künftig in Einzelfällen in Neuenhagen bei Berlin angewendet werden soll und wie die Entscheidung innerhalb der gesetzlichen 3-Monats-Frist herbeigeführt werden soll. Zweitens, eine spätere Grundsatzentscheidung bleibt ausdrücklich vorbehalten. Auch dieser Antrag. Entschuldigung, ist ein Antrag der Fraktion Wählergruppe Die Parteilosen FDP. Wer hat das erste Wort? Bitte schön.
Vielen Dank. Die Beschlussvorlage ging ja in die unterschiedlichen Ausschüsse. Vielen Dank nochmal an Frau Jentsch an der Stelle für die Präsentation in den Ausschüssen zu dem Thema Bauturbo. Problemlagen sind aufgrund der bereits bestehenden Verdichtung und der verkehrlichen Konflikte aus unserer Sicht nicht sachgerecht pauschalisiert und vereinfachend zu lösen. Beim neuen Instrument des Bauturbos kann von einzelnen Vorschriften des Baugesetzbuches abgewichen werden. Es bestehen erhebliche rechtliche Unklarheiten im Anwendungsbereich aus unserer Sicht und deshalb von uns eben der Beschluss oder die Beschlussvorlage zur Erarbeitung der Leitlinien durch die Verwaltung. Vielen Dank.
Gibt es hierzu weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie um Ihre Abstimmung. Wenn Sie mit dieser Beschlussvorlage einverstanden sind, bitte ich Sie jetzt um Ihre Zustimmung. Wer stimmt dieser Vorlage nicht zu? Keine Wortmeldung. Wer enthält sich? Wir haben 24 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 4 Enthaltungen. Damit ist das eine einstimmige Zustimmung. Vielen Dank für diese Abstimmung. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 13, Beschlussfassung zur Wahlprüfung hier Bürgermeisterwahl. Das ist die Vorlage 010/2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, die Wahl ist gültig. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Oh, Herr Epperlein, bitte.
Ganz kurz nur, obwohl wir ein paar Minuten jetzt schon im Verzug sind, aber trotzdem möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir dem Team von Frau Jentsch als Wahlleitung und dem ganzen Team in der Verwaltung mal unser Dankeschön aussprechen für die Durchführung dieser Wahl. Gerade unter dem Aspekt, wenn man sieht, wie in anderen Gemeinden in Märkisch-Oderland ja teilweise Bürgermeisterwahlkämpfe geführt werden, insbesondere dann auch Entscheidungen herbeigeführt werden, sind wir eigentlich wieder mal stolz, dass in Neuenhagen das einfach mal klappt. Danke, danke.
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie um Ihre Abstimmung. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte ich Sie um Ihr Handzeichen. Das ist einstimmig. Gibt es Gegenstimmen? Nichts übersehen? Enthaltungen? Auch nicht. 2 fehlen. Genau. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Regelungen zur Gestaltung des Dienstverhältnisses des Bürgermeisters. Die Tagesordnung. Ja, danke. Das passt auch mit meiner Mappe. Also, nächster Tagesordnungspunkt ist Tagesordnungspunkt 14, Bestätigung des allgemeinen Stellvertreters des Bürgermeisters nach Wiederwahl, die Vorlage 016-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, erstens, der Fachbereichsleiter Herr Gunter Kirst bleibt nach der Wiederwahl des Bürgermeisters am 15. Februar 2026 allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters. Zweitens, die bestehende Bestellung wird mit Wirkung vom 01.01.2024 formal bestätigt. Gibt es hierzu Wortmeldung? Herr Schranke, bitte.
Ich möchte mich bei Herrn Kirst erstmal ausdrücklich für die Zusammenarbeit über die gesamten 8 Jahre, aber insbesondere auch die letzten 2 Jahre als mein allgemeiner Stellvertreter bedanken. Herr Kirst ist, wie Sie alle wissen, unschätzbar in der Verwaltung durch seine Erfahrung. Mehr als 30 Jahre, 32 Jahre sind es inzwischen, richtig? 32 Jahre an unveränderter Position im Rathaus Neuenhagen. Ich habe ihn schätzen gelernt und ich weiß auch seine Loyalität zu schätzen und er genießt mein vollstes Vertrauen. Das hat er gerade erst in der letzten Woche, als ich im Urlaub war, in der Woche vor Ostern, als es mit der Seniorenresidenz dort ganz brisant zur Sache ging, hat er mein Vertrauen über alle Maßen und ich würde mich freuen, wenn Sie dem Vorschlag Herrn Kirst weiterhin als meinen allgemeinen Stellvertreter zu bestimmen, zustimmen würden. Dankeschön. Danke, Herr Kirst.
Frau Fritschnick.
Herr Bürgermeister, treffen Sie eine gute Wahl mit Herrn Kirst als Ihren allgemeinen Stellvertreter. Finde ich wunderbar. Was mir nicht gefällt, ist der Beschlusstext. Die Wiederwahl hat nach meinem Sinn nichts mit dem Beschlusstext zu tun. Also ich würde mich freuen, wenn da eher sowas stünde wie der Fachbereichsleiter Gunter Kirst wird als allgemeiner Stellvertreter bestätigt. Des Bürgermeisters. Also ich verstehe das nicht. Ich finde ganz krumm diesen zweiten Satz. Die bestehende Bestellung wird mit Wirkung vom 01.01.24 formell bestätigt. Warum brauchen wir das? Ist mir völlig unklar. Darum denke ich, dass der Einsatz einfach reicht. Kurz und knapp und knackig, dass das die nächsten 8 Jahre bleibt, ihr allgemeiner Stellvertreter. Mache auch gerne einen Formulierungsvorschlag nochmal. Der Fachbereichsleiter Gunter Kirst wird als allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters bestätigt. Fertig.
Also einfache Sprache und Verständlichkeit gegenüber den einfachen Bürgerinnen und Bürgern macht der Vorschlag von Frau Fritschnick sicher Sinn.
Also ich würde es jetzt nochmal formulieren. Ich habe jetzt nicht genau mitgeschrieben, was Frau Fritschnick gesagt hat, aber wir können das tatsächlich kürzen. Die Gemeindevertretung bestätigt Herrn Kirst als allgemeinen Stellvertreter des Bürgermeisters. Ja, wenn das so war.
Bisher stand, die Gemeindevertretung beschließt, der Fachbereichsleiter Herr Kirst wird als allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters bestätigt, dann bleibt man in diesem Wording am Anfang, die Gemeindevertretung beschließt.
Meinetwegen, ja.
Ja, gut. Aber hier noch Redaktionsarbeit. Okay, wenn das dazu beiträgt. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann bitte ich Sie um Ihre Abstimmung. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte ich Sie um Ihr Handzeichen. Das ist einstimmig, 28 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Nächster Tagesordnungspunkt, jetzt aber die 15 Regelungen zur Gestaltung des Dienstverhältnisses des Bürgermeisters, die Vorlage 017-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, erstens, die Dienstaufwandsentschädigung wird für den Bürgermeister in Höhe des Höchstsatzes der brandenburgischen Kommunalbesoldungsverordnung gewährt. Zweitens, der Privat-Pkw des Bürgermeisters wird dienstlich anerkannt. Die Fahrtkosten werden gemäß den Grundsätzen des Reisekostenrechts erstattet. Drittens, Dienstreisen des Bürgermeisters innerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder nach Swiwocin bis zu einer Dauer von 3 Tagen im Einzelfall gelten als genehmigt. Das ist die Vorlage. Braucht es hier zuerst einen einführenden Text Das sieht nicht so aus. Herr Ahrens, bitte.
Ja, ich habe hier doch noch zwei Anmerkungen bzw. zwei kleine Anträge. Und zwar ist mir im Finanzausschuss, habe ich das übersehen, im Punkt 3, dass es ja heißt, Dienstreisen des Bürgermeisters innerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder nach Swiebozin bis zu einer Dauer von 5 wurde verändert, in 3 Tagen im Einzelfall gelten als genehmigt. Es steht zwar innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, das ist richtig, aber ich würde hier durchaus auch die Gemeinde Grünwald, das ist ja eine befreundete Partnergemeinde, seit 1990. Ich muss das einfach so deutlich sagen, das ist schon wichtig. In den ersten Jahren hat es eine ganze Reihe auch Austausch gegeben, Jugendaustausch zwischen Familien, Kulturaustausch und so weiter und so fort, bis hin zu Schulen. Das wurde mal angedacht, dass man sich dort verständigt, dass das nicht nur auf das Oktoberfest letztendlich begrenzt bleibt. Und ich denke, Grünwald sollte hier mit genannt werden. Und ich will dann doch noch mal, das wäre der erste Antrag, ist sicher ein formaler Antrag, diese Dauer von 5 ist gestrichen worden und 3 Tage. Ich wäre doch für nach wie vor für 5 Tage, wenn man dann zum Beispiel nach Grünwald umweltbewusst mit dem Zug fährt, ist schon ein halber, dreiviertel Tag für eine Zugfahrt vorbei, Hin- und Rückfahrt, dann sind noch 3 Tage, 2 oder 3 Tage. Das halte ich dann doch für sinnvoll, diesen Austausch der Bürgermeister vielleicht 1 oder 2 Mal im Jahr, dass das auch so genutzt wird. Also ein Antrag Grünwald und als zweites der Antrag, das auf 5 Tage wieder zu bringen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, weil die Frage immer wieder hochkommt mit der Höchstgrenze praktisch der entsprechenden Entschädigung.
Herr Ahrens, ich würde Sie gerne unterbrechen an dieser Stelle und erstmal Ihre Änderungsanträge verhandeln.
Dann machen wir das.
Sonst vergessen
wir. Ja, ist okay.
Oder? So. Jetzt haben wir 2 Änderungsvorschläge, betreffen alle diesen 3. Punkt. Wer möchte zu oder gegen Grünwald sprechen? Ganz ehrlich, mir erschließt sich nicht so richtig, warum wir Grünwald separat benennen, weil Bayern gehört ja zur Bundesrepublik, aber ich will nicht vorwegnehmen, Herr Kann.
Also ja, Bayern ist ein Freistaat, aber trotzdem gehört das zur Bundesrepublik Deutschland, das Land. Also insofern muss das nicht zusätzlich aufgenommen werden. Und wir hatten im Finanzausschuss ja ausgiebig diskutiert und der Bürgermeister hat die 3 Tage übernommen. Das ist also sein Antrag. Also ich finde nicht, dass wir jetzt hier den aufweichen sollten.
Gibt es, das war die Rede dagegen, Herr Dr. Zahn, bitte, dafür wahrscheinlich. Oder
genau,
nicht?
Genau, ja. Also ich bin so im Management gewöhnt, Erwachsene als Erwachsene zu behandeln. Und wenn es jetzt bisher keine Probleme damit mit den 5 Tagen gab, dann kann man das, glaube ich, bei den 5 Tagen belassen, weil es ansonsten nur administrativen Overhead erzeugt. Also ich glaube nicht, dass da bisher irgendwie anders, ich weiß es nicht, ich habe es nicht geprüft, aber wie gesagt, also ich würde Erwachsene als Erwachsene behandeln und binnen 5 Tagen bleiben und die Änderung auf die 3 Tage wieder zurücknehmen. Wäre mein Vorschlag. Mir ist es im Grunde wurscht, aber es wäre mein Vorschlag.
Gut, dann haben wir 2 Änderungsteile. Teil 1, die Aufnahme von Grünwald in diesen 3. Punkt. Wer stimmt dafür? 1, 2, 3, 4. Mal gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? 2. Das stimmt. 11 Ja, 14 Nein, 2 Enthaltungen. Grünwald wird nicht separat benannt. 2. Teil, die Rückkehr. Benennung der Dauer von 5 anstelle jetzt in der Vorlage 3 Tagen von Dienstreisen, die nicht gesondert zu genehmigen sind. Wer stimmt dieser Änderung zu? Wer stimmt dagegen? 12. Wer enthält sich? Wir haben 14 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Das heißt, wir nehmen 5 Tage im Einzelfall in diesen Punkt 3 wieder auf. Okay, so. Jetzt gab es noch einen weiteren Aspekt, Herr Ahrens.
Ja, ich will das nur noch mal benennen, weil das auch Diskussion war mit dieser Höchstgrenze der Entschädigung und dass überhaupt eine Entschädigung gezahlt wird für den Bürgermeister. Ich möchte hier nur noch mal an das Kommunalrecht verweisen. Die Kommunalverfassung, jeder hat sie ja bekommen, im Paragraph 53, da heißt es, Hauptverwaltungsbeamte der amtsfreien Gemeinde ist der Bürgermeister, bei uns in diesem Fall. Sie oder er ist hauptamtlicher Beamte auf Zeit, Leiter der Gemeindeverwaltung sowie rechtlicher Vertreter und Repräsentant der Gemeinde. Also das heißt, er ist nicht nur, oder wenn es eine Bürgermeisterin wäre, Chefin der Verwaltung, Leiter der Verwaltung, sondern repräsentiert per Gesetz auch die Gemeinde. Und daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Verpflichtungen, die nicht mit der, bei Beamten heißt es ja Besoldung, nicht Gehalt oder Lohn, abgegolten werden. Und aus meiner praktischen Erfahrung von 20 Jahren weiß ich, dass A, das Stundenlimit bei Bürgermeister wesentlich höher ist als die normale Arbeitszeit und die wird nicht entschädigt, als auch Verpflichtungen, die man im Rahmen der Bürgermeistertätigkeit häufig hat bei Vereinen, bei Besuchen von Konzerten. Ich sage immer, Bürgermeister wird auch gern gesehen, wenn hier ehrenamtlich bestimmte Dinge im Konzert gemacht werden. Der will aber, der hat aber gar keine Vorliebe für diese Art von Musik. Gibt ja unterschiedliche Dinge. Geht aber.
Herr Ahrens, wir hatten schon eine Ausschussberatung zum Gegenstand. Kommen Sie zum Ende.
Muss der Bürgermeister da was reinschmeißen? Ich will das nur noch mal so deutlich machen. Also insofern ist das schon richtig, was hier auch beschrieben ist. Danke.
Herr Kahn.
Gut, vielen Dank, dass ich jetzt mal zu Wort komme. Ich war ja im Finanzausschuss und habe, ich sag mal, ich habe gegen diese Vorlage gesprochen und möchte jetzt hier in der Runde auch noch mal begründen, warum ich gegen diese Vorlage bin. Konkret ging es mir auch um den Punkt 1, die Aufwandsentschädigung. Die Verwaltung begründet in ihrem Antrag, dass mit dem Paragraph 6 und 7 der kommunalen Besoldung der brandenburgischen Kommunalbesoldungsverordnung und der bisherigen Praxis, weil sie sagt, es war also in der vergangenen Wahlperiode, wurde es auch schon gezahlt. Danach können Wahlbeamte eine Aufwandsentschädigung in maximaler Höhe von 225 Euro erhalten, die steuerfrei gezahlt werden. Das muss man immer berücksichtigen. Die Höhe setzt aber die Gemeindevertretung fest und die setzt nicht die Verwaltung fest. So, und das ist das eine. Aber es gibt auch noch ein Besoldungsgesetz des Landes Brandenburgs und hier konkret den Paragraph 17 Aufwandsentschädigung. Der sagt nämlich, Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt werden, wenn und soweit aus dienstlicher Veranlassung finanzielle Aufwendungen entstehen, deren Übernahme Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter nicht zugemutet werden kann und der Haushaltsplan Mittel dafür zur Verfügung stellt. Und weiter heißt es in dem Paragraph, Aufwandsentschädigungen in festen Beträgen sind nur zulässig, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen nachvollziehbar ist, dass und in welcher Höhe dienstbezogene finanzielle Aufwendungen typischerweise entstehen. Das wurde uns nicht vorgelegt. Muss ich mal, es gibt keine, ich sag mal, Excel-Tabelle oder so, wonach ersichtlich ist, dass regelmäßig in fester Höhe Aufwendungen entstehen. Also insofern, ich sage mal, jetzt hier so einen festen Betrag zu nehmen und mit dem Höchstsatz halte ich für nicht richtig. Und dann begründet die Verwaltung, dass unter anderem diese Aufwandsentschädigung mit Spenden an Vereine, Gesellschaften, Organisationen, Kosten für Verpflegung bei Repräsentationsaufgaben zusätzlichen Bekleidungsaufwand im Zusammenhang mit Repräsentationsaufgaben und außerdem mit Mitgliedschaften, Teilnahme, Leitung von Gremien und so weiter. Die Frage ist allerdings, sind das zusätzlich oder sind das Aufwendungen, die bei einer Besoldungsgruppe B3, und wir reden hier über ein nicht geringes Jahreseinkommen, das ist ein sechsstelliges Jahreseinkommen, dass diese wirklich nicht zumutbar sind. So, und wenn jemand sehr gut besoldet ist, muss aus meiner Sicht besonders streng geprüft werden, ob und in welcher Höhe überhaupt etwas unzumutbar ist. Die Teilnahme an Sitzungen und Gremien, das gehört zur Aufgabe des Bürgermeisters. Ich sage, wenn wir in den Ausschüssen tagen und der Bürgermeister dazukommt oder im Hauptausschuss, er leitet den Hauptausschuss gar nicht mehr, das steht noch in der Vorlage so drin, sondern er ist Mitglied des Hauptausschusses. Das ist eine normale Tätigkeit des Bürgermeisters. Und auch die Mitarbeiter der Verwaltung, die in den Ausschüssen sind, kriegen keine Aufwandsentschädigung. Ich habe das nochmal nachgefragt im Finanzausschuss. Also insofern, warum soll der Bürgermeister da besser gestellt werden? Und zusätzlicher Bekleidungsaufwand, also das verstehe ich nicht, wenn man sich einen Anzug kauft, dass das nun aus einer besonderen Aufwandsentschädigung bezahlt werden muss. Das ist alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit. So, und ansonsten hat der Bürgermeister auch die Möglichkeit, ich sag mal, Kosten für Verpflegen, Spenden und so weiter über die Steuer abzusetzen, beziehungsweise über die Dienstkostenabrechnung. Also insofern muss da nicht ein monatlicher fester Betrag gezahlt werden. Ich hoffe, dass wir hier als Gemeindevertretung klar und sparsam mit, das sind ja immerhin Steuergelder, umgehen. Und wir reden, ich sage mal, bei 225 Euro mal hochgerechnet über 12 Monate mal 8 Jahre, das sind also über 20.000 Euro, die da anfallen. Und insofern bitte ich darum, dass wir, ich sage mal, dieser Vorlage in der jetzigen, so wie sie jetzt vorliegt, mit der Aufwandsentschädigung von 225 Euro monatlich nicht zustimmen. Also ich kann es auf keinen Fall machen. Und es ist auch nicht vermittelbar an normale Bürger oder Mitarbeiter der Verwaltung, die vielleicht die Hälfte oder das Drittel des Einkommens haben des Bürgermeisters, dass hier eine zusätzliche Aufwandsentschädigung gezahlt werden soll. Danke.
Jetzt gibt es eine Wortmeldung von Frau Jentsch und Herr Obenauf. Bitte.
Frau Dombrowski. Wir haben ja eine Stellungnahme dazu abgegeben und da möchte ich nochmal darauf verweisen, dass der Beschluss zur Gewährung der Dienstaufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes quasi seit der Drucksache 239 aus 94 besteht. Also auch seit dem Jahr 1994 haben wir diesen Höchstsatz. Den Höchstsatz kann man in Frage stellen, keine Frage, aber die Mitgliedschaft in vielen Vereinen haben wir genannt. Jetzt können Sie sagen, ist das nicht eigentlich auch seine Aufgabe? Ja, es ist seine Aufgabe. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie bei dem Höchstsatz bleiben, denn auch für zukünftige Bürgermeister, alles, was wir wegstreichen, kommt wahrscheinlich nicht wieder hinzu.
Na gut, das ist jetzt wieder unser Part. Sie sind ja Mitarbeiterin der Verwaltung. Herr Obenauf hat schon beide Hände oben gehabt. Bitte schön.
Ich wollte auch gerade unterbrechen. Das ist eine politische Bewertung. Dass wir eine Dienstaufwandsentschädigung zahlen, ist eine Kannbestimmung. Wir entscheiden, ob wir das wollen, ob wir es nicht wollen. Und zwar die 27, 28 plus der Bürgermeister, die in dieser Runde sitzen. Ich möchte darum bitten, dass wir dabei auch bleiben. Was die Dienstaufwandsentschädigung angeht, ich habe mit Ziffer 2 überhaupt kein Problem, das ist auch völlig okay. Ziffer 3, ob das jetzt 5 oder 3 Tage sind, ist auch erledigt. Ziffer 1 hat aber für mich einen ganz entscheidenden Punkt. Warum steht da Höchstsatz? Warum nutzen wir so einen Begriff, der in der derzeitigen Phase der Bevölkerung eigentlich ein völlig falsches Signal sagt? Schreiben wir doch die 225 rein, wenn wir das wollen. Weil ich halte es auch für gefährlich, so etwas immer variabel zu gestalten. Denn sowas ist durchaus auch mal einer Veränderung unterworfen, wenn da der nächsten Festlegung der Kommunalbesoldungsverordnung plötzlich da 300 stehen, dann werden wir das wahrscheinlich im Zweifel nicht mal erfahren, sondern das wird einfach passieren. Das ist eine Verordnung, die kriegen wir im Zweifel nicht mal mit. Und der Bürger auch nicht. Das heißt, ein bisschen mehr Transparenz, dass wir hier deutlich sagen, 225, wäre schon mal der erste Punkt. Also der Begriff Höchstsatz halte ich für, auch wenn er seit 94 benutzt wird, halte ich für falsch. Zweitens. Ich bin ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich glaube, dass ein Dienstaufwand jenseits der Kosten, die man ersetzt wird, irgendwo besteht. Das ist auch so. Das Thema Hauptausschuss, es steht tatsächlich nicht vor. Das heißt, die Frage, ob man hier nicht dafür sogar einen Abschlag hinnehmen müsste, weil er nicht den Hauptausschuss leitet und diesen Mehraufwand in dem Zweifel auch nicht hat, das macht ein anderer, dass man hier sagen können müsste, naja, ob das jetzt der Fall ist. Für die Verbandsversammlung im WSE kriegt er tatsächlich kein Geld, da kriegen bloß die ehrenamtlichen Bürgermeister Geld für. Eine Dienstaufwandsbeschädigung, er selber nicht. Okay, kann man einsehen. Aber trotzdem ist der Betrag, wenn man ihn jetzt mal ins Verhältnis setzt, doch recht hoch. Die Beigeordneten des Kreises, das heißt Hauptverwaltungsbeamte selbe Besoldungsstufe, B2, B3, je nachdem wie viele Amtszeiten man hat, bekommen nur 100 Euro, nicht mehr. Der Landrat des Kreises mit 200.000 Einwohnern, der tatsächlich auch Kosten hat, wo ich sage, die kannst du halt nicht überall abrechnen. Da gibt's mal ein Arbeitsessen, da darf er sich nicht einladen lassen. Das ist aber auch nicht abrechenbar. Das ist ja eine Eigenverpflegung. Das ist das, wofür es da ist. Gelder, die man eigentlich nicht bezahlt bekommt oder nicht irgendwo erstattet bekommt. Das ist kein Zusatzbrot. Denn die Grundbesoldung eines Wahlbeamten ist in der mittlerweile so hoch, dass man sagen könnte, davon muss er auch sein Essen und seinen Anzug bezahlen können. Darum geht es nicht. Der Landrat sagt immer, das ist eine Schildkrötenkasse, so hat das immer bezeichnet. Das heißt, Gelder, die man eigentlich abrechnen kann, die fallen einfach an, weil es gesellschaftlich so erwartet wird, dass man das macht. Dass man einen Zehner in die Spardose steckt, wenn man mal einen öffentlichen Termin hat. Dass man mal in einem Verein noch eine passive Mitgliedschaft hat und dann nochmal auftaucht und vielleicht eine langgewährte Präsidentin verabschiedet, so wie neulich beim THC oder Bürgermeister. Ich habe ihn noch nie im Tennisclub spielen sehen, aber er muss dort Mitglied sein als Bürgermeister. Und da gebe ich auch Herrn Kahn recht, wenn er sagt, Leute, da müssen wir mal gucken, wie hoch ist die Belastung eigentlich. Mein Vorschlag wäre, hier einen Mittelweg zu wählen. Erstens eine Zahl reinzuschreiben, von diesem Begriff Höchstsatz weg. In der heutigen Phase ist das, glaube ich, mehr als korrekt, wenn wir offen und ehrlich sagen, das ist die Zahl, um die es geht. Und ich würde die Zahl vielleicht ein bisschen absprengen. Ich würde das jetzt noch nicht als Antrag stellen, sondern sagen, machen wir 100 oder 150 draus, damit wir zeigen, dass wir auch an dieser Stelle erkennen, er ist nun mal nicht mehr der Hauptausschussvorsitzende. Und die Kosten, die dadurch entstehen, dass ein anderer den Hauptausschuss leitet, das könnte man vielleicht da in Abzug bringen, vielleicht nicht voll, vielleicht nur zum Teil. Aber vielleicht wäre das ein Weg, wie wir dieses Problem lösen.
Können Sie nicht doch mal eine Zahl nennen? Okay, hier, Herr Paulert, erstmal bitte. Herr Paulert, ja. Können Sie einen kleinen Moment warten? Ich habe Frau Dombrowski schon fünfmal gesehen. Du hast zweimal dazu gesagt. Ich habe sie immer noch nicht drangenommen. Bitte erst Frau Dombrowski.
Danke. Ich möchte ganz gerne anknüpfen an Herrn Zahn. Und zwar ging es ja ihm sehr um das Anerkennen, dass wir alle Erwachsene sind. Wenn wir alle Erwachsene sind, dann dürfen wir auch davon ausgehen, dass im Ausschuss intensiv darüber diskutiert wurde, über die 3 und 5 Tage. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir diese Entscheidung, die offensichtlich ja von der betreffenden Person auch mitgetragen wurde, jetzt wieder in Frage stellen und wieder eine Rolle rückwärts machen. Ein Erwachsener kann ja sicherlich auch zwischen 3 und 5 unterscheiden und dementsprechend, wenn er sich zu 3 einlässt, dann kann man das auch bei 3 lassen, ohne das in Frage zu stellen. Das ist das eine. Das zweite ist, der ein oder andere mag wissen, dass ich für einen Europaabgeordneten arbeite und auch da Repräsentationsaufgaben anfallen. Und im Übrigen ist es dort so, dass die Besoldung, die dort gezahlt wird für die Abgeordneten, nicht dafür genutzt werden darf, Spenden abzurechnen oder einen zusätzlichen Bekleidungsaufwand abzurechnen. Das ist alles mit dem abgegolten, was der Abgeordnete an Abgeordnetenbesoldung bekommt. Da gibt es durchaus ein Budget, aus dem man Repräsentationsaufgaben, also zum Beispiel, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen wird und sein Essen selber bezahlt, das abrechnen darf, aber alles andere. Spenden sind privat aus dem zu bezahlen, was man privat auf seiner hohen Kante liegen hat. Bekleidungsaufwand ist daraus zu begleichen. Und von der Steuer können die auch nichts absetzen. Also insofern bin ich ganz bei Herrn Obenauf und würde erstens das sehr unterstreichen wollen, dass wir transparent mit dieser Höhe umgehen sollten. und möglicherweise auch die Höhe hinterfragen können.
Jetzt Herr Paulert, Entschuldigung.
Ja, mit dem sogenannten Hauptausschuss, die Diskussion, die habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Der Bürgermeister hatte den Hauptausschuss immer geleistet und dafür kein Entgelt bekommen. Wenn jetzt aber ein anderer den Hauptausschuss leitet, dann bekommt er dafür ein Entgelt. Ich verstehe jetzt ja nicht, wo da die Diskrepanz steht. Erstens. Zweitens frage ich Herrn Kannmal, warum er erst jetzt darauf kommt, dass der Bürgermeister 200 oder 125 oder 250 Euro nicht kriegen kann und warum ihn das ab jetzt stört und nicht schon vor dem. Wir haben vor dem schon mindestens 6 oder 7 Bürgermeister gehabt.
Gut, nun muss man ja nicht auf jede Frage antworten. Herr Obenauf hat sich aber stattdessen...
Ich würde aber antworten.
Bitte.
Ich würde antworten. Also ich bin als 2019 der Bürgermeister oder 2018, als die Bürgermeisterwahl und der Bürgermeister gewählt wurde, war ich noch nicht Gemeinderatsmitglied. Also insofern konnte ich da noch nicht abstimmen und ich habe jetzt, ich sag mal, die Möglichkeit abzustimmen und habe, wie gesagt, auch im Finanzausschuss schon mein Missfallen kundgetan.
Bitte, ohne dass Sie jetzt hier bei ins Zwiegespräch gehen.
Kein Dialog werden. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass eine Aufwandsentschädigung in meinen Augen eigentlich sein muss. Die Höhe, da gebe ich Herrn oben auf recht, die kann man ja selbst festlegen. Aber ohne Aufwandsentschädigung finde ich das eigentlich überhaupt nicht richtig.
Herr Obenauf.
Ja, dann würde ich kurz auf eine Frage noch beantworten. Es steht im Text, dieses Geld bekommt er für das Führen des Vorsitzes im Hauptausschuss. Das ist der Beschlusstext. Und deswegen sage ich, wenn das drinsteht, dann ist das übernommen aus der damaligen Zeit. Ja, also das ist der Punkt. Also ich würde jetzt 2 Änderungsanträge stellen, die ich bitte getrennt davon abgestimmt haben möchte. Einmal, dass wir statt Höchstsatz den konkreten Satz haben, der dann auch erhöht werden muss, wenn sich die Dienstaufwandsentschädigungskommunale Verordnung da ändert, dass man das auch dem Bürger transparent macht. Wir haben ja eine Änderung vorgenommen. Ist ja bei uns nicht anders, weil wir müssen ja unsere Satzung, unsere Entschädigungssatzung auch richtig ändern. Wir können ja auch keinen Automatismus einbauen und das ist auch richtig so. Und der zweite Punkt ist, ich würde hier vorschlagen, dass wir statt den 225 Euro dann 125 Euro machen. Das ist, glaube ich, immer noch angemessen. Wenn der Bürgermeister uns dann in Zukunft vorlegt, pass auf, das kostet mich, allein die Mitgliedschaften kosten mich 1.500 Euro im Jahr, können wir darüber reden, ob wir es erhöhen. Das wären 2 Änderungsanträge, die ich ihm stelle.
Gut, vielen Dank. Jetzt wird es konkret. Möchte jemand explizit noch für diese Anträge sprechen oder dagegen? Herr Ahrens, bitte kurz.
Ja, ich habe ja jetzt die vielen Argumente gehört, warum da eine Veränderung beantragt werden soll. Ich halte das für falsch. Erstmal kriegt der Bürgermeister kein Sitzungsgeld. Er ist auch nicht Vorsitzender des Hauptausschusses. Das ist bei uns ein anderer. Er kann in der ersten Sitzung beschlossen werden, der neuen Gemeindevertretung, wenn die Gemeindevertretung das...
Herr Ahrens, bitte zu den Anträgen.
Ich halte diese Dinge, wie sie hier genannt sind, an vielen Stellen für überspitzt. Es hat nie Probleme gegeben in den zurückliegenden Jahren, man muss es ja auch Jahrzehnten sagen. Also insofern spreche ich dagegen, so wie es sollte so beschlossen werden, wie es hier in der Beschlussvorlage steht.
Vielen Dank. Dann haben wir die Anträge gehört. Wir haben nochmal dagegen eine Rede gehört. Wir stimmen diese beiden Teile getrennt ab. Zum einen der Antrag, dass die konkrete Zahl aufgerufen wird oder benannt wird in diesem Punkt. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Wer stimmt dagegen? Klären wir gleich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gibt es Enthaltungen? Nein. Das stimmt. Es geht dann um die jeweils konkrete Zahl, die Höhe, die exakte Höhe. Also, diesem Änderungsantrag ist stattgegeben worden. 14 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Das heißt, anstelle der Formulierung in Höhe des Höchstsatzes und so weiter kommt die explizite Zahl. Darauf bezieht sich ja Ihr zweiter Änderungsantrag. Sie schlagen vor, dass die monatliche Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 125 Euro festgelegt wird. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Eine Enthaltung. Wir haben für den zweiten Änderungsantrag 15 Ja-Stimmen, keine Nein, 15 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Meine Güte. Damit ist auch diesem Änderungsantrag stattgegeben. Der erste Abschnitt im Beschlussvorschlag würde demnach lauten, wird für den Bürgermeister in Höhe von monatlich 125 Euro gewährt. Richtig? Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dieser Beschlussvorlage? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie jetzt um die Abstimmung zur gesamten Beschlussvorlage, einschließlich der zuvor abgestimmten Änderungen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Wir haben 25 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, eine Enthaltung, damit mehrheitliche Zustimmung zu dieser Beschlussvorlage. Nächster Tagesordnungspunkt ist die Nummer 16, erste Änderungssatzung zur Benutzungsgebührensatzung für das Bürgerhaus Neuenhagen bei Berlin. Hier Satzungsbeschluss, die Vorlage 007-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, den Entwurf der ersten Änderungssatzung zur Benutzungsgebührensatzung für das Bürgerhaus Neuenhagen bei Berlin gemäß Anlage 1. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Ja, oben auf.
Ja, das ist ein Antrag oder eine Änderung, die aufgrund des Antrags, es sind doch unsere Kinder. Ich will jetzt an dieser Stelle, ich meine, wir hatten das schon mal beschlossen, das muss wohl nochmal gemacht werden. Ich bin da jetzt nicht ganz im Bilde, warum. Es geht darum, dass die Kinder, die in der Lené-Schule, die immerhin fast die Hälfte der Schüler dort darstellen, auch aus unserem Ort kommen und diese sich bei uns damals ein Angebot, oder nicht bei uns, sondern hier im Bürgerhaus ein Angebot eingeholt hatten und das fast 1.000 Euro gekostet hätte, irgendwas bei fast 900, knapp 900 Euro mit sehr abgespeckter Variante. Ich bin froh, dass das jetzt in die Satzung endlich reinkommt. Wir haben alle Unklarheiten da beseitigt. Und ich hoffe und wünsche, dass wir hier die Probleme der Lené-Oberschüler damit gelöst haben und uns im Übrigen auch im Mittelzentrum endlich auch so verhalten, wie sie es gehört. Denn in Hoppegarten hat man dies ausdrücklich für alle kommunalen Einrichtungen gemacht. Wir sind hier noch ein bisschen zurück, was diese ganze Geschichte angeht. Unsere Kinder dürfen das dort zum selben Tarif nutzen wie die Hoppegartener Kinder. Also insofern vielen Dank, liebe Verwaltung, dass Sie das umgesetzt haben.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Kirst, bitteschön.
Ja, der guten Ordnung halber, weil er oben drauf sagt, wir haben das schon beschlossen. Wir haben die Auslegung beschlossen, aber noch nicht die Satzung. Jetzt geht es um den Satzungsbeschluss.
Danke für Ihren Hinweis. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Bürgermeister, bitte.
Na, ich will nur noch mal daran erinnern, dass, wie Sie wissen, die Gemeinde Hoppegarten mehr Geld auf dem Konto hat als die Gemeinde Neuenhagen. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir übernehmen sozusagen Kosten, die nach der Rechtslage die Gemeinde Hoppegarten zu tragen hätte als Schuldträger und zahlen die mit dem Geld der Neuenhagener Steuerzahler. Will ich ja nur noch mal so in Erinnerung rufen.
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, dann bitte ich Sie doch. Herr Epperlein, bitte.
Doch, ich möchte, weil, wie gesagt, ich habe es im Bildungsausschuss auch noch mal gesagt und wie gesagt, ich denke ja mal, wir können ja im Endeffekt hier sowieso nichts tun, weil der Beschluss, wie Herr Obenauf ja gesagt hat, es vorsieht, dass wir es umsetzen oder dass die Verwaltung es umsetzen musste. Meine Zustimmung bekommt es trotzdem nicht, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es der falsche Beschluss war und das ist ja jetzt nur die Folge hieraus. Letztendlich geht es auch darum, dass wir hier, wie gesagt, Gelder weggeben. Ja, und wie gesagt, von Hoppegarten nicht in kleinster Weise gedankt bekommen werden. Und wenn Sie sagen, dass da irgendwie unsere Kinder auch in Hoppegarten, also mir ist kein Fall bekannt, wo irgendjemand jetzt nach Hoppegarten da in irgendeiner Form ausweichen möchte, könnte. Und ich wüsste auch nicht mal mehr, wo die da hingehen sollten, weil die Möglichkeiten in Hoppegarten sind dafür gar nicht vorgegeben. Also deswegen.
Dankeschön. Der Bürgermeister nochmal.
Also ich möchte auch nochmal klarstellen, also ich fühle mich jetzt auch nicht an diesen Beschluss der Gemeindevertretung gebunden. Die Sache wurde vorgelegt und jetzt wird über die Satzung beschlossen. Nicht mehr und nicht weniger.
Naja, Sie fühlen sich ja gebunden, indem Sie die Satzung vorgelegt haben. Das war ja der Auftrag. Gut, jetzt. Frau Fritsche-Schnick, dann nochmal hier oben auf. Dann zur ja,
also ich möchte
Frau Fritsche-Schnick, Herr Ahrens, Herr oben auf. So.
Lieben Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch mal an den Titel des ursprünglichen Antrags erinnern. Der hieß, es sind auch unsere Kinder. Also unsere Kinder gehen auch in die Schulen in Hoppegarten, ob sie wollen oder nicht. Damit haben auch unsere Kinder, wenn hier schon so spalterische Reden schwingt, dass natürlich Leute von außerhalb hier diesen Nutzen nicht haben sollen, der mit diesem Antrag hier eigentlich verfolgt wurde, genießen sollen. Für mich sollen die das genießen, sind Kinder. Und ich möchte noch mal daran erinnern, wir sind Mittelzentrum. Zusammen mit Hoppegarten. Wir kriegen dafür 400.000 Euro im Jahr. Und ich denke, bei den kleinen Summen, die hier zustande kommen, in einem Jahr, sind Teile dieser 400.000 Euro doch wahrlich gut angelegt.
Herr Ahrens, bitte.
Ja, wir sind Mittelzentrum. Mittelzentrum in Funktionsteilung. Ich hatte bei dem Beschluss, den wir gefasst haben, da hatte ich schon meine Bedenken geäußert. Die 800.000 Euro, die ein Mittelzentrum erhält, wurden geteilt auf 400.000 Neuenhagen und 400.000 Hoppegarten. Deswegen hätte ich es gerecht gefunden, wenn Hoppegarten von diesen 400.000, die sie aus dem Mittelzentrum bekommen, diese Finanzierung auch übernommen hat. Das hat jetzt nichts mit, es sind unsere Kinder und so weiter und so fort. Es ist eine Gerechtigkeit, die hier stehen würde. Ich werde, gut, ich höre auf, sonst kriege ich gleich wieder eine Mahnung, dass ich zu lange diskutiere.
Na ja, ich bin heute hier Zeitwächterin, 8:04. Machen Sie. Bitte nicht lächerlich. Aber Sie haben doch gerade selber gelacht. Herr Obenauf.
Das ist jetzt auch ganz witzig. Also, aber ich will mal zur Sache zurückkommen. Wir nutzen bereits die Einrichtung der Gemeinde Hoppegarten, ohne dass unsere Kinder was zahlen müssen. Die Sporthalle in der Grimmschule wird von der SG Rot-Weiß-Neuenhagen ohne Kosten genutzt. Wir haben einen Weg gewählt, dass wir die Mieten erhoben haben für unsere kommunalen Sportstätten und dass wir unseren Vereinen für die Kinder, die unsere Kinder sind, Gelder geben. Hoppegarten sagt, wir machen das Spiel nicht. Ihr könnt unsere Räume nutzen. Das ist ja das Problem. Das ist ja, nee, Herr Bürgermeister, das ist genau der Punkt. Wir müssen für Ist egal. Wir werden nicht anders behandelt als Hoppegartner Vereine. Das ist der entscheidende Punkt. Was wir allerdings machen, wir tun so, als ob wir hier uns in irgendeiner Art und Weise gegen die Hoppegartner wehren müssen. Und dagegen wehre ich mich zutiefst. Das ist wieder so eine Geschichte, da wird die Zoche als Spaltgraben genutzt. Hört bitte auf damit. Die Gemeinde Hoppegarten macht keinen Unterschied zwischen Neuenhagenern und Hoppegartnern Kindern. Und ich kann Ihnen auch eins sagen, letztes Jahr war die Abiturfeier des Gymnasiums Neuenhagen. Wo? Auf der Rennbahn in Hoppegarten. Ist nicht im Eigentum der Gemeinde. Aber die Gemeinde hat sich hier da auch mit dahinter geklemmt, dass das funktioniert und dass sie das zu einem vernünftigen Preis bekommen haben. Also hört mal auf, wir haben eine Oberschule, wir haben ein Gymnasium. Das ist eine Aufteilung, die hängt total vom Zufall ab, wo gerade mein Kind hinkommt. Und wir sind eine Gemeinde, eine Doppelgemeinde, die als solche immer mehr zusammenwachsen muss. Das geht gar nicht anders. Und an dieser Stelle jetzt so zu tun, als ob wir jetzt 10.000 Euro raushauen. Blödsinn. Es ist nur die Tatsache, wenn es mal wieder soweit ist und Sie eine Räumlichkeit wie diese brauchen, können Sie anfragen. Sie haben es bisher noch nicht wieder getan. Wenn sich herausstellt, dass das 20 Mal im Jahr ist, dann müssen wir wieder drüber reden. Aber ich sehe das gar nicht kommen, weil die Grundschulen werden nicht hierher gehen. Es wird nur die Linie-Oberschule sein.
Vielen Dank. Der Bürgermeister in Verbindung mit dem Schlusswort gleich. Danke.
Ja, ich habe mich wieder beruhigt. Also es ist einfach... wenn Sie die Nutzung der Sporthalle durch die SG in Hoppegarten erwähnen, dann sollte man vielleicht auch mal erwähnen bei der Gelegenheit, wie viele Neuenhagener Sportvereine es gibt im Vergleich zu Hoppegartnern, wie groß die Neuenhagener Sportvereine sind und wie viele Hoppegartner in den Neuenhagener Sportvereinen sind. Auch Kinder und Jugendliche, die die Förderung, die Gemeinde Neuenhagen austeilt für die Kinder und Jugendlichen in den Neuenhagener Vereinen, auch nutzen. Und da werden Sie eine große Diskrepanz zwischen den Neuenhagenern, den Aufwendungen, die Gemeinde Neuenhagen tätigt und die Gemeinde Hoppegarten tätigt, erkennen. Und wenn Sie die Anzahl der Sporthallen sich anschauen, dann werden Sie das Gleiche feststellen. Und es geht einfach darum, wir verwenden hier Neuenhagener Steuergelder, die wir dann eben nicht mehr für Neuenhagener Kinder verwenden können. Und Hoppegarten sitzt auf dem Geld, muss man einfach mal so sagen. Die schaffen es ja nicht, das Geld auszugeben. So, jetzt habe ich mich aber genug dazu geäußert. Ich möchte jetzt das Schlusswort zu dieser Vorlage sprechen. Wir haben jetzt hiermit Beschlussfassung, die damals gefasst wurde, erfüllt. Die Satzung wurde vorgelegt. Jeder ist jetzt frei, darüber zu entscheiden, wie er da abstimmen möchte. Ich beabsichtige, dagegen zu stimmen.
Gut. Vielen Dank auch für die Zusammenfassung am Ende. Wir kommen zur Abstimmung. Wer mit der vorgelegten Satzungsänderung einverstanden ist, der bitte möge jetzt seine Hand heben. Bitte noch mal die Hände oder Karten hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Könnte sein, oder? So, wer stimmt dieser Vorlage nicht zu? Wer enthält sich? Wir haben 14 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Damit ist die Satzungsänderung mit dem Satzungsbeschluss beschlossen. Wir schließen diesen Tagesordnungspunkt und kommen zum Tagesordnungspunkt 17, dritte Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2025 bis 2032. Das ist die Vorlage 013-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt die dritte Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2025 bis 2032 gemäß Anlage 1. Bitte schön, Herr Bürgermeister.
Ja, das ist ja eine umfangreiche Diskussion, die wir hier seit vielen Jahren führen. Und um den heutigen Abend, der ja schon recht fortgeschritten ist, auf das Wesentliche zu konzentrieren, versuche ich jetzt mal auf den Punkt der Debatte gleich zu kommen. Also, wir alle möchten, dass wir hier die Schulplätze für unsere Kinder in Sachen weiterführende Schule in unserem Bereich, für unsere Kinder in Neuenhagen und auch Hoppegarten schaffen, die dringend benötigt werden. Hoppegarten hat den Plan, die Schule auf dem KWO-Gelände zu bauen, 4 Jahre, seitdem wir darauf warten, nicht umgesetzt. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Klar wäre das die bessere Variante gewesen, eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe auf dem KWO-Gelände. Nach dem Stand, den wir haben, wird diese Schule nicht kommen. So, wir haben uns im Januar auf den Weg gemacht, als Neuenhagen, das, was in unserer Kraft steht, zu leisten für unsere Kinder. Herr Kürst hat eine ganz hervorragende Schulentwicklungsplanung vorgelegt. Die Zahlen wird niemand hier in Abrede stellen können. Dort ist der Bedarf aufgezeigt für sowohl eine Gesamtschule als auch eine Oberschule. Das kann man ja hier bei der Debatte, die wir jetzt sicherlich gleich führen werden, auch mal sagen. Ich wünsche mir auch eine Gesamtschule, am liebsten auch mit gymnasialer Oberstufe am Gruscheweg. Keine Frage. Eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe bedarf 6 Züge. Wenn wir diesen Antrag stellen, werden wir ihn nicht bekommen. Wir haben uns jetzt verständigt mit dem Ministerium, mit dem Landkreis, eine kleine Oberschule, und jetzt komme ich drauf, möglicherweise auch eine kleine Gesamtschule auf dem Grundstück am Gruscheweg, ist das, was in unserer Macht steht, was realistisch ist. Wir hatten die Stellungnahmen der 4 Schulkonferenzen. Eine Schulkonferenz, die Gruschewegschule, hat sich gegen die Oberschule ausgesprochen. Sie möchten lieber eine Gesamtschule. Ich möchte das auch. Und Herr Kürst und ich, wir haben da in den letzten Tagen auch nochmal drüber gesprochen. Nach unserem Stand geht eine kleine Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe mit nur 3 Zügen nicht. Aber wir wissen, der Lehrplan einer Gesamtschule ist anders als der Lehrplan einer Oberschule. Und ich glaube, der Bedarf für eine Gesamtschule ist tatsächlich, was den Lehrplan angeht, dass Kinder vielleicht auch noch weitergehen wollen, dann in der 11. Klasse nach Atlantsberg oder nach Fredersdorf wechseln wollen, ist durchaus da. Wir würden uns also auf den Weg machen, wenn denn diese Schulentwicklungsplanung heute beschlossen wird, die Diskussion nochmal mit dem Bildungsministerium zu führen. Aber Stand jetzt, und das ist auch den Stand, den wir nach wie vor haben, ist eine Gesamtschule mit nur 2 oder 3 Zügen in Brandenburg so nicht vorgesehen. Wir werden das nochmal versuchen zu klären. Aber was die Schulentwicklungsplanung, die heute zu beschließen ist, angeht, denke ich, die Zahlen kann niemand in Abrede stellen. Und wir sollten diese Schulentwicklungsplanung heute beschließen. Der nächste Schritt wäre dann der Errichtungsbeschluss, der in der nächsten Runde kommt. Und da können wir dann nochmal drüber debattieren, ob da drin steht Errichtung einer Oberschule oder Errichtung einer Gesamtschule. Die Diskussion werden wir bis zum Mai dann noch zu führen haben. Ich glaube, die Schulentwicklungsplanung heute ist nicht der geeignete Ort, um die Diskussion zu führen. Danke.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister, für Ihre Worte zum Gegenstand. Herr Wulke, ist das schon ein Wort? Erst Frau Fritsche-Schnick, dann Herr Wulke, so war es. Entschuldigung. Dann Frau Fritsche-Schnick, dann Herr Wulke, dann Herr Zabel.
Sehr verehrter Herr Bürgermeister, Sie werden sich sicher nicht wundern, dass ich natürlich heute den geeigneten Zeitpunkt genauso einordne, dass wir über das alles reden müssen, was Sie hier genannt haben. Und würde auch, so sehr ich Herrn Kürst schätze, hier auch doch ein bisschen Kritik heute verlautbaren lassen wollen zu dieser Beschlussvorlage. Die Beschlussvorlage wurde vorbesprochen und empfohlen durch den Schulausschuss, der letztens geleitet wurde von meiner sehr geschätzten Kollegin Anne Prokop. Wer alle Anlagen gelesen hat zu dieser Beschlussvorlage, die uns heute hier vorliegt, um schlussendlich darüber zu entscheiden, wird sehen, dass viele Dinge erst im Nachgang entschieden wurden. So hat die negative Stellungnahme des IB uns erst nach der Ausschusssitzung, die am 17. März stattfand, erreicht, nämlich am 25. März. Und auch die Stellungnahme der Schulkonferenz Grundschule am Gruscheweg erreichte uns erst nach der Sitzung der Schulausschüsse. Ich finde das sehr misslich, weil Ausschüsse sind keine Statisten. Wir machen wirklich gute und ernsthafte Arbeit. Also egal, wer diesen Ausschuss leitet, und wir sind alle mit Herzblut dabei, die in diesem Ausschuss sitzen. Und das finde ich wirklich nicht in Ordnung, dass das so abläuft. Ich möchte auf das noch zurückkommen, was Sie gesagt haben vorhin am Anfang bei der Einführung in dieses Thema, Herr Schranke. Sie haben sich mit dem Ministerium abgestimmt. Wunderbar. Dann hätte ich ja mal gerne hier was schwarz auf weiß, was Sie sich mit dem Ministerium abgestimmt haben. Ich glaube, das müssen wir alle wissen, was Sie sich mit dem Ministerium abgestimmt haben. Ich denke, da gibt es Schriftverkehr, den hätte ich gerne vorliegen, bevor ich darüber entscheide, was mir hier heute vorgelegt wird. Dann möchte ich auf 2 formelle Sachen eingehen. Ich lese hier mal den zweiten Satz des Sachverhalts vor, der da lautet: Der Landkreis Märkisch-Oderland übernimmt das aktuell mit der 7. Fortschreibe der Schulentwicklungsplanung 2025-26 bis 2029-30 des Landkreises Märkisch-Oderland, welche im November 25 vom Kreistag beschlossen wurde. Da ist irgendwas krumm, der Sachverhalt stimmt so nicht. Da muss man das nochmal glatt ziehen, gerne auch im Nachgang, sollte das heute hier so beschlossen werden. Jedenfalls ist das so falsch, wie es da steht. Außerdem möchte ich auf noch was ganz, ganz Wesentliches hinweisen. Und da war mein Ausschuss, so möchte ich ihn mal nennen, das ist unser aller Ausschuss natürlich, unser aller Ausschuss, die wir hier am Tisch sitzen, auf was ganz Wesentliches, nämlich auf eine Beschlusslage aus dem Jahr 2024, Dezember. Da haben wir hier alle am Tisch beschlossen. Gleichzeitig wird der Bürgermeister beauftragt, dem Landkreis das Grundstück am Gruscheweg, Flur 3, Flurstücke 21, 22, 23 zum Neubau einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe anzubieten und so weiter und so fort. Herr Bürgermeister, ich bitte Sie, bleiben Sie mutig. Lassen Sie uns das weiter so fahren, was wir uns damals vorgenommen haben. Entweder kriegt Hoppegarten diese Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe oder wir hier in Neuenhagen. Eine von beiden Gemeinden muss es kriegen, denn von Anfang an war klar, wir wollten immer eins, das Einstein-Gymnasium entlasten. So viele Kinder, das hören wir uns seit Jahren an, werden dort an diesem Gymnasium abgewiesen. Was wollen diese Kinder am Einstein-Gymnasium? Ein Abitur machen. Wenn wir hier in Anführungsstrichen nur eine Oberschule zur Verfügung stellen, egal ob zwei- oder dreizügig, das ist am Ende völlig wurscht, erreichen wir nicht das, was wir immer erreichen wollten, dass wir eine zweite Möglichkeit bieten, ein Abitur abzulegen für unsere Kinder. Das können wir so nicht. Und das gebe ich hier zu bedenken. Das kommt mir zu wenig dabei raus, aus dieser Beschlussvorlage, aus dem Sachverhalt, der uns hier heute vorliegt. Da müssen wir weiter dranbleiben. Für mich ist das nicht ausreichend, was da bisher uns auf den Tisch gelegt wurde.
Vielen Dank. Wir haben ja eine längere Liste. Herr Wulke, Herr Zabel, Herr Kirst, Herr Paulert.
Also erstmal möchte ich hier ganz kurz auftrennen. Wir reden jetzt zwar über den Tagesordnungspunkt Schulentwicklungsplan, aber es geht ja doch um diese Oberschule. Deswegen einerseits Schulentwicklungsplan. Herr Kirst, auch von mir nochmal ein großes Lob. Als Schülervertreter, das ist mittlerweile einige Jahre her, habe ich damals im Kreis mitbekommen, wie da immer aufgestellt wurde. Habe damals schon gedacht, Gott, wie kann man so falsche Zahlen hier für Neuenhagen und Hoppegarten einnehmen? Habe mir als Schüler schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Dann wurde ich irgendwann hier Gemeindevertreter. Und das war dann auch die Zeit, wo Sie angefangen haben, unsere eigenen zu schreiben. Und da habe ich mich damals sehr gefreut, weil Sie sehr realistisch waren. Was ich nicht glaube, ist, dass wir diese Oberschule im Moment brauchen. Wenn wir uns anschauen, welche Zahlen im Ö7-Verfahren hier im Berlin-nahen Raum sind, dann sind es vor allem angewählte oder sind es vor allem Plätze, die fehlen, sind für das Gymnasium. Da hatten wir teilweise Diskrepanzen von über 100 Plätzen zwischen Erstwunsch und tatsächlich besetzten Schulplätzen. Das ist, finde ich, gigantisch und war vor, wann habe ich gewechselt, 15 Jahren aufs Gymnasium, waren es noch um die 10 Schüler, die jedes Jahr nicht angenommen wurden und jetzt abgelehnt, danke, und jetzt sind es fast 100. Das ist unglaublich. Und die andere Schule, die viel angewählt wird, ist die in Adlandsberg, weil da haben wir nicht eine Oberschule, sondern eine Gesamtschule. Für alle, die es nicht wissen, eine Gesamtschule, da kann man in der gymnasialen Oberstufe, also dann in 13 Jahren, sein Abitur ablegen. Und bei den umliegenden Oberschulen im Berlin-nahen Raum ist die Anwahlquote deutlich geringer als die Plätze. Das heißt, die haben Platz. Das heißt, die Leute wollen keine reine Oberschule und es wird verdammt schwierig, hier 4 Jahrgänge, 2 Klassen, also 8 Klassen insgesamt zu beschulen mit einer eigenen Schule. Will sowieso fast niemand hier, braucht hier fast niemand. Wir brauchen eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberschule. Ich weiß, es ist mit Hoppegarten nicht einfach und müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, wie gesagt. Aber wir lösen hier kein Problem, wenn wir jetzt diese Oberschule angehen. Und es ist auch jetzt nicht Gegenstand des Beschlusses, wenn wir diese Schulentwicklungsplanung so annehmen. Aber ich möchte das nochmal hier wirklich, dass wir das für die kommende Ausschussrunde uns in Gedanken haben, die Zahlen nochmal anschauen. Oberschule ist nicht das, was gerade unsere Probleme lösen wird. Und mich würde es tatsächlich interessieren, ob wir schon Zahlen vom MWJS haben, weil ich bezweifle, dass das Bildungsministerium uns eine Schule mit 8 Klassen genehmigt. Weil auf der einen Seite haben wir die Hans-Fallader-Schule mit 6 oder 6,5 Klassen, die hier jedes Jahr ums Überleben kämpft. Und jetzt wollen wir eine neue Schule aufmachen mit 8 Klassen. Das ist Da gibt es keine Klassenfahrten, da gibt es keinen Vertretungsunterricht. Es ist leider extrem schwierig.
Erst die Frage zu den Zahlen, die jetzt Herr Wulke gestellt hatte, oder Rückmeldungen vom Ministerium, oder erst die Rednerinnenliste. Wie machen wir erstmal weiter? Herr Zabel, bitte.
Ja, vielen Dank. Die Zahlen nicht in Abrede zu stellen, also Herr Schanke, bei aller Liebe, doch, das mache ich. Der Schulentwicklungsplan beruft sich hauptsächlich auf vergangenen Zahlen, wie es in den vergangenen Jahren war, und schaut halt nicht explizit, wie es aktuell aussieht. Es gibt momentan Zahlen vom MBJS, die ganz klar eine andere Sprache sprechen. Wie Herr Wulke es gerade schon erwähnt hatte, dass natürlich sehr viele Schüler ein Gymnasium anwählen und die es dann halt nicht bis zum Gymnasium schaffen, gerne eine Gesamtschule anwählen möchten, weil sie es halt noch ergebnisoffen halten wollen. Die Frage ist, die ich mich jetzt tatsächlich mittlerweile gestellt habe, warum hat denn die Verwaltung nicht mal in den eigenen Grundschulen mal nachgefragt? Weil wir wollen doch mit dieser Oberschule Neuenhagener Schüler beschulen. Wie ist denn das Anwahlverhalten, sondern die Empfehlung der einzelnen Grundschulen für die Schüler aus Neuenhagen? Darüber gibt es gar keine Zahlen. Also wie viele Schüler werden eine erweiterte Berufsbildungsreife belegen können oder wie viele Schüler werden eine Fachoberschule belegen können und wie viele haben eine Empfehlung zu einer allgemeinen Hochschulreife? Das fehlt mir komplett im Schulentwicklungsplan. Was noch ein bisschen verwirrend war, waren die Stellungnahmen von der Schwanteich-Grundschule und der Fallada-Grundschule. Wenn man sich die mal gegenüberstellt oder nebeneinander legt, stellt man fest, die sind exakt 1:1 Kopien. Und zwar auch mit einem Schreibfehler drin. Was natürlich schon sehr bedenklich ist, und das wirft ein bisschen Fragen auf. Und wie Frau Fritsche-Schnicker schon sagte, einige Stellungnahmen sind jetzt erst da. Das halte ich für kritisch. Und ich denke, wir sollten uns hier tatsächlich 4 Wochen nochmal geben und das Ganze vielleicht nochmal im Ausschuss besprechen und vielleicht mit fundierteren Zahlen nochmal hinterlegen. Danke.
Herr Kirst?
Ja, vielen Dank. Dann fange ich mal an mit dem, was Frau Fritsche-Schnick sagte. Über die Abstimmung mit dem MBJS, in der Vorlage steht ja nicht besprochen, sondern steht vorbesprochen. Wurden Sie informiert? Am 11.11. hat der Bürgermeister alle Fraktionsvorsitzenden eingeladen zu einer Sondersitzung. Und da gab es umfangreiche Informationen dazu, was mit dem staatlichen Schulamt, mit dem Ministerium und dem Landkreis besprochen wurde. Zu dem Beschluss, das Grundstück am Gruscheweg dem Landkreis anzubieten, haben wir Sie auch informiert. Hier gibt es ein Schreiben vom 10. September vergangenen Jahres, was alle Fraktionsvorsitzenden am 19. September bekommen haben, wo nochmal der Appell drin ist, dass doch die Gemeinde Hoppegarten und der Landkreis alles daran setzen möchten, damit auf dem KWO-Gelände eine Schule entsteht und dass auch der Landkreis die finanziellen Mittel dafür in den Kreishaushalt einstellen soll. Und sollte alle Stricke reißen, ich sage es mal so lapidar, haben wir das Grundstück am Gruscheweg angeboten. Also auch das, darüber haben wir die Fraktionsvorsitzenden informiert. Und insofern ist es so, dass wir hier versuchen, eine weitere weiterführende staatliche Schule in die Gemeinde zu bekommen. Nachdem, ich sag's mal so, der Landkreis Märkisch-Oderland es nicht fertig gemacht hat, diese Schule auf dem KWO-Gelände in die Schulentwicklungsplanung des Landkreises aufzunehmen. Denn das war ja auch das Ziel. Neuenhagen, der Bürgermeister hat es gesagt, hat hier viele Jahre immer wieder die Gemeinde Hoppegarten unterstützt. Wir haben seinerzeit einen Beschluss gehabt zur Richtung einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, der beim Ministerium lag, den wir zugunsten
des Schulneubaus auf dem KWO-Gelände zurückgezogen haben. In der Hoffnung, dass natürlich Hoppegarten dort entsprechend auch die notwendigen Vorarbeiten leistet und dort die Schule errichtet werden kann. Das ist alles nicht passiert. Die Geschichte kennen Sie alle. Und nun war sozusagen der Scherbenhaufen da, nämlich dass es für den Bereich Neuenhagen-Hoppegarten keine weitere weiterführende Schule gibt. Und Sie alle und vor allen Dingen wir als Verwaltung kennen das noch besser als Sie, die Diskussion im letzten Jahr hatten mit Eltern, deren Schüler abgelehnt worden sind, die hier in der Region keinen Platz an einer weiterführenden Schule bekommen haben. Deswegen haben wir, das haben wir auch im Bildungsausschuss im nicht öffentlichen Teil besprochen, uns dazu verständigt, dass wenn alle Stricke reißen, wir hier in Neuenhagen selbst den Hut in den Ring werfen und dem Landkreis anbieten, eine Oberschule zu errichten. Einfach zunächst mal vor dem Hintergrund, dass wir eine weitere staatliche Schule bekommen. Denn man muss konstatieren, dass im Mittelzentrum Neuenhagen-Hoppegarten mit 40.000 Einwohnern es ganze zwei staatliche weiterführende Schulen gibt. Die Linné-Oberschule und das Einsteigymnasium. Mehr gibt es nicht. Und deswegen sehen wir hier also einen Riesenbedarf und haben dann gedacht, dass wenn wir jetzt nicht die Initiative ergreifen, dann ist der Zug abgefahren und Generationen von Neuenhagener Schülerinnen und Schüler werden keinen wohnortnahen Bildungsstandort hier an der weiterführenden Schule haben, außer das Einstein-Gymnasium und die Linné-Oberschule. Insofern war das die Initiative der Gemeinde jetzt hier, das auf den Weg zu bringen. Und es ist ja auch in der Schulentwicklungsplanung dann beschrieben, wie ein Weg aussehen könnte, um irgendwann, das klingt jetzt langfristig, aber irgendwann auch zu einer Gesamtschule zu bekommen. Denn momentan ist es so, dass wir eine beschlossene Schulentwicklungsplanung des Landkreises haben, wo weder eine Gesamt- noch eine Oberschule drin ist. Und nach dem Brandenburger Schulgesetz kann aber die Gemeinde Neuenhagen selbst eine Schulentwicklungsplanung aufstellen. Das haben wir ja nun schon dreimal getan. Das ist ja nun die dritte Fortschreibung. Und wir können das machen für die von uns Getragenen. Deswegen haben wir ja vorher ja im Sommer angefangen mit der Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen oder von uns geplante Schulen. Und die Landesverfassung des Landes Brandenburg geht da sogar noch weiter, indem sie sagt, dass also das Land und die Träger kommunaler Selbstverwaltung sogar die Pflicht haben, Schulen zu errichten und zu fördern, wenn ein Bedarf besteht und dass für diese Schulen Schulgeldfreiheit herrschen soll. Also diesen Auftrag haben wir jetzt, wenn man so will, ergriffen an der Stelle und haben gesagt, wir sehen hier den Bedarf für eine weiterführende Schule. Dann liegt es natürlich auch an uns, wenn wir eine Schulentwicklungsplanung beschließen, dass wir nur die Schülerzahlen der Gemeinde Neuenhagen betrachten dürfen. Und das haben wir also getan und haben dann daraus abgeleitet, dass ein Bedarf auch für den Oberschultyp steht. Natürlich kann man auch sagen, rein formell ist es so, nach dem Brandenburger Schulgesetz muss auch eine Gesamtschule nur zweizügig sein. Also könnte man genauso gut sagen, wir errichten eine Gesamtschule. Aber muss ich sagen, das ist aus unserer Sicht nicht aussichtsreich, weil das Ministerium hat das auch, denke ich mal, klar zwischen den Zeilen positioniert. Es gibt jetzt eine Gesamtschule in Altlandsberg. Ab 2030 wird es sie in Fredersdorf geben. Und eine dritte Gesamtschule hier in der Region wird vom Ministerium nicht genehmigt werden. So ist unsere Lesart, so ist unsere Denkweise an der Stelle. So gerne wie wir das gerne wollen, dass wir das hätten, aber wir sehen hier keine Chance. Und deswegen der Vorschlag, hier eine Oberschule zu errichten und perspektivisch dann sozusagen aus dieser Oberschule auch mal irgendwann eine Gesamtschule machen. So ist die Herangehensweise. Es ist nicht so, dass wir jetzt was an den Bedarf vorbeimachen wollen. Es gibt immer auch in Neuenhagen noch einen Bedarf für eine Oberschule. Das haben ja die zurückliegenden Zahlen auch gezeigt. Und insofern ist immer die Frage, wie sind denn die Wünsche? Die Wünsche sind das eine, aber im Ergebnis wird auch nicht jeder Wunsch umgesetzt. Und deswegen ist es am Ende für uns auch interessant, was ist wirklich jetzt umgesetzt worden, auf welchen Schulformen, welchen Schultyp gehen die Schüler. Und das sind Zahlen, die wir hier als Anlehnung nehmen. Und aktuell, die Frage war ja von Herrn Zabel, ist es so, dass 21 Erstwünsche für das kommende Schuljahr für den Oberschultyp vorliegen, aus Neuenhagener Grundschulen. Und nochmal, es heißt aber nicht, dass auch alle Erstwünsche für Gymnasium oder Gesamtschule umgesetzt werden können, aus der Erfahrung heraus, gerade jetzt, wo die Schülerzahlen stark ansteigen werden. Und deswegen gehen wir davon aus, dass am Ende die Zahl höher sein wird. Zur Stellungnahme der Schulkonferenzen, ja, wenn die Schulkonferenzen oder die Schulleiter, denn die Schulkonferenzen beschließen ja nicht, sondern die Schulkonferenzen beschließen über die Stellungnahme der Schule zur Schulentwicklungsplanung. Wenn die sich da abstimmen, dann ist das Sache der Schulen. Aber wie gesagt, die Beschlüsse sind in den drei anderen Grundschulen einstimmig gefasst worden. Was auch ein großer Faktor ist, der hier reinspielt an dieser Stelle aus unserer Sicht, ist der Faktor Zeit. Wir kommen jetzt, im letzten Jahr ging es los und es wird jetzt in den nächsten 3-4 Jahren zunehmen, dass sozusagen die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die von der Jahrgangsstufe 6 in die Jahrgangsstufe 7 gehen, ansteigen werden. Und dafür ist in der Region, das ist ja auch erkannt worden vom Landkreis, auch vom Ministerium, sind nicht genügend Schulplätze vorhanden, weil ja die KWO-Schule jetzt nicht kommt. Und deswegen bedarf es hier einer schnellen Lösung. Und die schnelle Lösung wäre in dem Fall, eine Schule zu errichten, zunächst mal als Schule ohne Gebäude, wie wir das ja bereits schon mal mit der Grundschule gemacht haben, um dann eine Schule zu errichten, in die die Schule dann umzieht. Das würde sozusagen eine Entlastung bringen und würde die erforderlichen Schulplätze zur Verfügung stellen. Das sind Oberschulplätze. Wir gehen davon aus, dass wir auch einen Bedarf für Oberschule haben. Nicht alle gehen auf die Gesamtschule, nicht alle gehen aufs Gymnasium. Und von der Warte aus ist das hier der vorgeschlagene Weg, den wir aufzeigen. Mehr können wir nicht machen. Wir können natürlich jetzt, wenn Sie beschließen, den Antrag einrichten beim Ministerium, dass wir eine Gesamtschule errichten. Aber ich kann Ihnen sagen, wir können da fast darauf wetten, dass wir dafür keine Genehmigung bekommen werden an der Stelle. Weil einfach es so ist, dass in den Nachbargemeinden mittlerweile die Zeit, die Uhren schneller tickten und da die Gesamtschulen errichtet sind, beziehungsweise die Nachbargemeinden auch schon Oberschulen in ihrer Trägerschaft haben und damit also auch eine Oberschule in eine Gesamtschule umwidmen können. Ob das für uns geht, dass wir eine Gesamtschule errichten können, das wäre auch noch zu prüfen. Eine Oberschule als Mittelzentrum können wir, aber ob auch eine Gemeinde eine Gesamtschule von sich aus errichten kann, das ist auch noch eine Sache, die hier mit reinspielt, die dann geklärt werden muss. Also, wie gesagt, Entschuldigung. Insofern ist das hier ein Weg, den wir Ihnen aufzeigen, um hier in Anbetracht der Situation, und ich sag's mal so, wir machen hier eigentlich eine Arbeit des Landkreises. Wir sorgen dafür, dass ausreichend Schulplätze vorhanden sind. Mit diesem Vorschlag gehen wir hier auf den Tisch liegen, damit die Neuenhagener Schülerinnen und Schüler hier nicht nach Münchenberg oder anderswo auf weiterführende Schulen müssen, weil es einfach in der Region mit der Linné-Oberschule im Moment nicht gibt und auch die der Schulcampus in Landsberg im letzten Jahr zumindest auch übernachgefragt war, sodass es also auch da Ablehnung gab. Und deswegen ist hier unser Vorschlag in die Oberschule, so gern wie wir das machen und auch verstehen mit der Gesamtschule, aber das geben unsere Zahlen nicht her, das können wir einfach nicht nachweisen. Und hier gilt dann wieder das Schulgesetz. Wir müssen, wie gesagt, auch die entsprechenden Schülerzahlen nachweisen. Und man spricht also bei einer Gesamtschule davon, dass im Sekundarbereich 2 mindestens 80 bis 100 Schülerinnen und Schüler jeden Jahrgang sein müssen. Und das schaffe ich eben mit 50 Schülern in der Jahrgangsstufe 7 bis 10 nicht. Deswegen liegt hier heute der Vorschlag auf dem Tisch, über den wir gerne diskutieren können. Wie gesagt, das ist das, was wir als machbar ansehen, was wir als umsetzbar sehen. Alles andere hat aus unserer Sicht jetzt hier keine Aussicht auf Erfolg.
Vielen Dank, Herr Kirst. Frau Fritsche-Schnick wollte kurz dazwischen fragen, weil danach ist eigentlich erst Herr Paula dran. Bitte, ganz kurz.
Nochmal kurz die Frage zu Herrn Kirst. Gibt es Schriftverkehr mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg zu unseren Ideen?
Es gibt keinen Schriftverkehr. Es gab dazu einen Termin vor Ort. Darüber haben wir informiert. Dann nahm das Ministerium bei, dann nahm der Landrat teil und dann nahm das staatliche Schulamt, die beiden zuständigen Schulräte und die Gemeinde Neuenhagen und der Schulleiter der Grundschule am Goschenweg teil. Das war ein persönliches Treffen. Es gibt keinen Schriftverkehr.
Na, wie ist man denn nach diesem Treffen verblieben? Wie hat man das denn verschriftlicht, was man dort besprochen hat?
Es ist jeder mit einem Arbeitsauftrag nach Hause gegangen. Unser Arbeitsauftrag war, die Schulentwicklungsplanung so vorzulegen, wie sie jetzt hier vorliegt.
Gut, vielen Dank. So, jetzt aber in der Rednerinnen- und Rednerliste, Herr Paulert, bitte.
Ja, ich spreche jetzt mal Herrn Ohm auf, Herrn Zabel und Herrn Nabirei an. Vor 8 Jahren haben wir gemeinsam versucht, für eine Schule zu kämpfen. Wir haben eine Petition gemacht. Wir haben versucht, eine Oberschule für Neuenhagen zu bekommen, sind in den Kreis gefahren und sind gescheitert. Die Situation hat sich bis heute nicht verändert. Wir haben keine Oberschule und ich will bloß mal auf einen Punkt hinweisen. Ein Kind kostet Oberschulplatz, wir haben nämlich keine Oberschule, wir müssen also Bezahlschulen wählen, 300 Euro im Monat. 300 Euro im Monat sind 3.600 Euro im Jahr, sind 25.000 Euro in den 7 Jahren. Mit welchem Recht reden wir denn hier über Geld und Bezüge und weiß ich was nicht alles? Ich bin jetzt ein alter Mann. Meine Enkelkinder, die sind durch, die ersten beiden, da sind wir bei 50.000 Euro Kosten. Aber wir reden immer noch darüber, wir brauchen eine Oberschule, wir brauchen das und das. Still, heimlich und klamm haben Fredersdorf und Altlandsberg ihre Oberschulen gebaut. Die haben also sozusagen die alten Schulen freigezogen, haben eine neue Schule bekommen und können jetzt eventuell aufsatteln und eine gymnasiale Stufe bekommen. Das heißt also Gesamtschule und in 13 Jahren Abitur machen. Und was passiert? Irgendwann ist dann unser Gymnasium vielleicht nicht mehr mit diesen Kindern belegt, denn momentan sind an unserem Gymnasium 1/3 unserer Kinder und die anderen Kinder kommen woanders her. Und jetzt frage ich mal die ganzen Menschen oder Gemeindevertreter oder Leute, worüber diskutieren wir? Wir haben vor 5 Jahren beschlossen, dass wir Hoppegarten den Auftrag geben, für eine Schule irgendwie ein Konzept zu erstellen. Haben auf unsere Genehmigung verzichtet und haben wirklich gesagt, okay, das machen wir. Ich bin in jeder Sitzung gewesen. Die haben uns von vorne bis hinten verscheißert. Und die Eltern haben nach wie vor 25.000 Euro bezahlt für ihre Kinder. Schule muss kostenlos sein. Und Herr Kirst hat eben erzählt, dass wir 2 Schulen haben, die kostenlos sind. Und jetzt kommt noch der IB, der zu 100% über Steuergelder gefördert wird. Und der nimmt denn für eine Schule, die schon von Steuergeldern bezahlt wird, noch ein Schulgeld. Nur ich frage mich mal, wer sind wir hier? Warum sitzen wir hier und was wollen wir? Wollen wir Schulplätze oder wollen wir diskutieren?
Ich glaube, das lässt sich gut verbinden. Wir haben als nächstes auf der Rednerliste Herrn Obenauf.
Günther, du bist jetzt schön in deine eigene Falle getappt. Über 7 Jahre zahlt man für ein Kind 25. Wann geht ein Kind 7 Jahre auf eine weiterführende Schule? Wenn es Abitur macht. Genau das ist der Punkt. Wir wollen, dass das Kind dort Abitur machen kann. Das ist der Punkt. Ja, also das ist genau das Thema. Und warum wird das Gymnasium in Neuenhagen, warum sind wir da gewesen? Wir waren übrigens nicht da, um eine Oberschule zu holen, wir waren da, um ein 2. Gymnasium zu holen. Deswegen waren wir damals in der berühmten Puderzwitter-Diskussion im Kreis. Nicht um eine Oberschule zu holen, sondern die Schulplätze im Mittelzentrum zu erweitern. Das war der Punkt. So, aber kurz, das will ich jetzt nur mal als Ansatz nehmen. So, ich will mal kurz Hoppegarten. Wird immer auf Hoppegarten eingedroschen. Die Eskalation, warum diese Schule letztes Jahr im Kreis plötzlich wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, war, als Herr Hanke im Bildungsausschuss ohne Not, obwohl gerade mal für ein Dreivierteljahr eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Kreis und Gemeinde Hoppegarten bestanden hat, mit mir wird es keine Schule am KWO-Gelände geben. Das war seine Aussage. Ein Monat später kam der erste Entwurf für den Kreishaushalt für das Jahr 2026 raus, da stand die Schule nicht mehr drin. Und uns ist bis heute nicht erklärt worden, warum der Kreis hier an dieser Stelle so eskaliert hat. Denn die Gemeinde Hoppegarten und das mag man vielleicht auch anders machen, aber sie hat es so gemacht, wie wir es gemacht haben. Die hat darauf gewartet, dass sie vom Kreis die Information kriegt, wie sehen denn eure Entwürfe aus, dass wir den B-Plan fertig machen können. So wie wir auch unsere Schulen ursprünglich mal gebaut haben, dass wir erst den B-Plan starten, die Abwägung durchziehen und dann am Ende ein Gebäude drauf machen und dann den Satzungsbeschluss machen. Und das ist alles durch den Kreis eskaliert worden. Ich bin in einem Punkt komplett bei dir. Der Kreis hat uns verarscht. Hoppegarten hat im Rahmen seiner Möglichkeiten, jetzt brauche ich sogar selber ein bisschen Bashing, macht im Rahmen seiner Möglichkeiten das, was es, wir hätten es nicht hingekriegt, so, wir hätten es besser gemacht, aber Hoppegarten hat alles und vieles versucht und im letzten Jahr tatsächlich auch ein bisschen das Gas getreten. Also wenn wir jetzt ganz ehrlich sein wollen, was hier im Kreis passiert ist, ist eine andere Geschichte. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt, jetzt kommen wir mal zurück zur eigentlichen Thematik. Wenn wir eine 2-zügige Oberschule machen, ich habe hier mal, das ist übrigens Ü7-Verfahren für das aktuelle Schuljahr. Ich gebe es mal rum, dass sich das jeder mal anschauen kann. Da drin sind die Zahlen, tut mir leid, für die Zuschauer habe ich jetzt nichts dabei. Da sind jetzt mal drin die Anwahlzahlen für das kommende Schuljahr. Und dann werden zwei Dinge auffallen. Es gibt genau zwei Schulen in diesem Verflechtungsraum, die übernachgefragt sind. Das ist einmal das Einstein-Gymnasium und das ist einmal die Stadtschule Dansberg-Alt-Gost. Alle anderen sind nicht mal ansatzweise in ihrem eigenen Rahmen nachgefragt. Wenn ihr euch anguckt, Oberschule Friedersdorf-Vogelsdorf, 108 Plätze, 63 Erstwünsche. Die kriegen ihre Schule schon nicht voll, werden aber noch zur Gost. Das ist, damit werben die übrigens schon. Dass sie so es noch nicht machen, aber so kriegen sie wahrscheinlich ihre Schule voll. Und das ist ein Problem, weil wenn wir jetzt eine zweizügige Oberschule errichten, die keine Perspektive hat, eine GOST zu werden, eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, dann wird in 3 Jahren genau das passieren, was Herr Kirst gerade auch schon vorhergesagt hat. Dann läuft die leer. Dann haben wir die umsonst gebaut, die wird keiner mehr anwählen. Diese Schule wird in 3, 4 Jahren keiner brauchen, wenn es dort für die Schüler nicht die Möglichkeit gibt, nach 10 Jahren, wenn man die mittlere Reife gemacht hat, dann doch noch das Abitur hinten dran zu machen. Denn sind wir doch alle ehrlich, wir wollen für unsere Kinder so lange wie möglich die Varianten offen halten, was sie später mal werden. Es gibt so viele Kinder, wo wir genau wissen, oh boah, 6., 7. Klasse, mal gucken, die kommen vielleicht nochmal und plötzlich starten die durch, sind in der 8., 9. so gut, dass sie dann das Abitur machen können. Wenn sie aber auf einer reinen Oberschule sind, gibt es dann eine gewisse soziale Dynamik. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann doch nochmal auf OSZ gehen, ist sehr viel geringer. Das hat übrigens das MBJS erkannt und hat uns im Kreistag im Bildungsausschuss gesagt, Leute, OSZ ist eigentlich ein Irrweg. Wir müssen in GOST denken. Und das ist das Problem. Die GOST rettet quasi dieses Problem auch in einem Einstein-Gymnasium. Aber in dem Moment, wo wir die GOSTs um uns herum haben, ist diese Oberschule am Gruscheweg nicht mehr gebraucht. Sie wird nicht mehr angewählt werden. Die Kinder werden auf eine Schule gehen, wo sie alle Möglichkeiten haben, weil die Eltern das so wollen. Und Friedersdorf ist nicht aus der Welt. Und Lené-Oberschule, übrigens nur mal so als Information, ich habe im Hauptausschuss nachgefragt, sagen Sie mal, Herr Hanke, wie kann es denn sein, dass wir hier plötzlich in Neuenhagen entscheiden können, wir bauen die Schule selber. Ihr habt doch mit Alt-Landsberg, mit Müncheberg, ihr habt doch große Verwaltungsvereinbarungen über die Kosten getroffen, wie man das refinanziert. Ja, die braucht es eigentlich gar nicht. Das können die Gemeinden, die können das selber machen. Wir müssen bezahlen. Ob wir diese Verwaltungsvereinbarung haben oder nicht haben, ist erstmal egal. Wisst ihr, wer als erstes hellhörig geworden ist? Alle Abgeordneten aus Hoppegarten. Die sagen nämlich jetzt, weißt du was? Dann bauen wir die Lené-Oberschule nämlich selbst. Und der B-Plan ist fast da. Der ist wirklich, da ist nur eine Formalie da. Die sind jetzt wirklich drauf und dran und versuchen, dort eine Schule zu bauen. Und die Kosten, egal wie hoch, die sind den Kreis in Rechnung zu stellen. Und das wird kommen, das werden die tun. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das jetzt hinkriegen. Nächstes Jahr ist Bürgermeisterwahl, vielleicht ist in 2, 3 Jahren erst soweit. Aber das tut doch nichts zur Sache, die haben ihre Schule schon. Wir bauen die Schule aber für die Galerie. Wenn wir nur eine reine Oberschule bauen. Und das ist das Entscheidende und ich bitte darum. Und deswegen, Herr Kirst, ich will Ihre Arbeit gar nicht schmälern. Sie haben das gemacht, was möglich ist und was nötig ist. Aber wenn Sie nur jeder 10. Schüler wirklich eine Oberschule möchte in Neuenhagen, Sie haben es gerade eben selbst gesagt, 21 Schüler bei 218 Schülern, das ist jeder 10. Das ist aus meiner Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ob wir wirklich für die eine Oberschule bauen und die Probleme der Leute lösen? Nein, ich glaube, das tun wir nicht. Wir lösen keine Probleme. Wir schaffen uns eine eigene, indem wir dort eine Schule bauen, die am Ende keiner brauchen wird. Ich schlage vor, weil wir dieses Thema heute hier nicht mit einem Ja oder Nein abschließen oder sogar beschädigen würden, wenn wir es mit Nein machen. Ich will das gar nicht beschädigen, dass wir hier tatsächlich nochmal in die Ausschüsse gehen und hier nochmal gucken, wie wir vielleicht auch die ein oder andere Formulierung, weil ein Errichtungsbeschluss kostet, können Sie nicht machen, wenn Sie im SEP eine Oberschule drin stehen haben. Also diese Möglichkeit gibt es gar nicht. Dass wir hier nochmal zurückgehen, gucken Sie sich die Zahlen an. Die Zahlen sagen eine ganz eindeutige Sprache. Wir brauchen die Möglichkeit, auch eine Oberschule, eine Fachhochschule oder eine allgemeine Hochschulreife zu kriegen. Und das, was wir hier vorhaben, ist, und da bleibe ich bei der Aussage, die wir ja auch schon mal im Netz gesehen haben, die Herr Zabel getroffen hat, das ist ein Irrweg. Und deswegen bitte ich darum, gehen Sie nochmal einen Schritt zurück. Das verdient auch eine zweite Lesung. Dieses Thema ist zu wichtig, als dass wir das jetzt hier innerhalb von wenigen Wochen einfach mal durchpeitschen müssen und wichtige Aspekte dabei außen vor lassen. Dankeschön.
War das jetzt ein Antrag? Also wir haben noch Herr Schanke, Herr Epperlein, Frau Futschischnick, Herr Dr. Zahn, Frau Dr. Götz, Herr Wulke. Frau Futschischnick ist schon weg. Und Herr Albert. Also Herr Schanke, Herr Albert, Herr Epperlein, Herr Dr. Zahn, Frau Dr. Götz, Herr Wulke. So ist die Liste. Wann wollen Sie Ihren Änderungsantrag stellen? Danach? 8 zur Geschäftsordnung, Herr Wulke.
Also wenn ich die Länge der Rednerliste höre, würde ich ihn tatsächlich ganz gerne zurückverweisen. Begründung hier, Schulentwicklungsplan an sich richtig. Aber wir reden hier und deswegen, Günther, ich will das nochmal einfangen, weil ich glaube, wir hatten heute viele, viele knappe Entscheidungen. Aber wenn wir uns in einer Frage immer einig waren hier in diesem Raum, dann, dass wir eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe brauchen. Und trotzdem. Die Gesamtschule mit GOST ist eine LKW-Garage und wir wollen jetzt stattdessen einen Bobbycar-Parkplatz bauen. Und sagen, nein, ich begründe gerade meinen Antrag. Darf ich den in Ruhe? Danke.
Bitte.
Und ich habe gerade gehört, wie lang die Rednerliste noch ist. Ich schaue auf die Uhr und denke, das klingt für mich ganz stark danach, dass wir nochmal in die Ausschüsse müssen. Und wir haben genau für diesen Grund gesagt, wir machen diese Legislatur nochmal einen Bildungsausschuss. Dann soll der bitte auch nochmal arbeiten. Und dann können hier diese ganzen Wortbeiträge dazu auch.
Okay, das ist der Antrag zur Verweisung in die Ausschüsse. Herr Schanke, wir haben gerade geflüstert, wird gegen diesen Antrag sprechen. Bitte schön.
So, ich habe jetzt eine ganze Reihe von Sachen zu sagen. Zu Herrn Obenauf. Herr Obenauf, Sie sitzen ja im Kreistag. Sollen
jetzt aber gegen diesen Antrag
das
gehört, sprechen.
Das hängt damit zusammen. Herr Obenauf hat mindestens eine Viertelstunde gesprochen. Jetzt bin ich, darf ich vielleicht auch ausreden. Dankeschön. So, Herr Obenauf, Sie haben im Kreistag die ganze Debatte mitverfolgt, wie es mit Hoppegarten gelaufen ist. Aus erster Hand, Sie haben es ganz genau erlebt. Seit mehreren Jahren steht jetzt die Schule im Schulentwicklungsplan. Alle möglichen Beschlüsse wurden gefasst. Es ist nichts passiert. Sie waren zusammen mit Kai Juschka einer der Antragsteller, der den Antrag gestellt hat, das KWO-Gelände, die Schule auf dem KWO-Gelände wird errichtet, soweit Hoppegarten die Trägerschaft bis zum 31. Januar 2026 überträgt. Sie waren der Einreicher und Herr Juschka. Dieser Beschluss wurde auch gefasst auf Ihren Antrag hin. Hoppegarten hat die Trägerschaft nicht übertragen, bis zum heutigen Tage nicht übertragen. Der Satzungsbeschluss Baurecht ist bis zum heutigen Tage, wir haben jetzt April, damals haben wir im Januar, vor Weihnachten haben wir gewartet, jetzt ist April, es ist immer noch nicht passiert. Wir können ja gerne noch lange auf Hoppegarten warten. Ich habe im Januar oder wir haben vor Weihnachten und dann im Januar hier getan, was wir aus unserer Sicht als Verpflichtung, als Gemeinde Neuenhagen für unsere Kinder Mögliches machen können. Und wir stehen jetzt hier vor der großen Chance, eine weiterführende Schule nach Neuenhagen zu holen. Herr Kürst hat hier eine Menge geleistet in den letzten Monaten. Das ist vielleicht eine historische Chance, die wir hier haben. Und der Zeitplan, wie Herr Kürst es sagte, Zeit ist ein Faktor. Wir haben also jetzt den Plan eingetaktet. Jetzt ist der Bedarf. 27 wollen wir starten mit dieser Schule. Jetzt ist der Bedarf. Jetzt müssen wir schnell werden. Jede Lösung in Hoppegarten, eine GOST in Hoppegarten, wird vor 2031, wenn die große Welle der Schülerzahlen da ist, noch nicht stehen. Wenn die große Welle durch ist, wird diese Schule noch nicht stehen. Es geht darum, jetzt für die nächsten 4-5 Jahre eine Perspektive zu geben. Und ich bin auch nicht verliebt, wenn wir versuchen dort jetzt Plätze im Gruscheweg zu etablieren, eine kleine Schule. Wenn es größer wird, ist es gut, wenn das Anwahlverhalten der Eltern entscheidet, der Schüler und Eltern entscheidet, welche Schule eine Zukunft hat. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt, dort eine gute Schule, so wie wir alle Schulen hier gut führen und gut ausstatten, dort zu etablieren. Dann werden wir sehen, wo der Bedarf liegt und werden nachsteuern. Man kann auch den Schulstatus wechseln. Der Zeitplan ist kritisch. Wir haben jetzt den Zeitplan verabredet, Herr Kürst. Wir reden jetzt über die Schulentwicklungsplanung. Dann haben Sie Gelegenheit in den Ausschüssen. Das Thema wird uns also, ob Sie jetzt den Schulentwicklungsplan beschließen oder nicht, wird uns mit dem Errichtungsbeschluss, den wir in die kommende Ausschussrunde einbringen, sowieso beschäftigen. Damit haben Sie das letzte Wort, den Errichtungsbeschluss nochmal zu diskutieren. Der wird dann in die nächste Gemeindevertretung im Mai kommen. Da können Sie die Debatte weiterführen. Aber wichtig ist jetzt, und deswegen bitte ich Sie, heute hier den Änderungsantrag oder den Verweisungsantrag von Herrn Wulke abzulehnen und dem nicht zuzustimmen. Wir möchten jetzt diese Schulentwicklungsplanung zum Landkreis schicken, um eine schulplanerische Stellungnahme einzuholen, die uns dann die Möglichkeit gibt, inhaltlich hier weiterzureden und dabei auch die Frage vielleicht mit der Gesamtschule nochmal zu klären. Das können Sie, also das ist jetzt einfach nur wirklich vernünftig, um die Gefahr, dass wir jetzt hier durch Verzögerung dann das Jahr 27 nicht mehr schaffen können, sollten Sie uns einfach die Chance geben, dass wir jetzt den Schulentwicklungsplan an den Landkreis schicken durch den Beschluss heute. Ich verspreche Ihnen, die gleiche Debatte können wir weiterführen im Zusammenhang mit dem Errichtungsbeschluss in der nächsten Ausschussrunde. Das, denke ich, ist ein faires Angebot. Deswegen bitte ich Herrn Wulke hier, dem Antrag nicht zu folgen. Ich verstehe, dass alle noch weiter reden wollen. Das passiert aber sowieso mit dem Errichtungsbeschluss.
Naja, die Dokumente müssen dann beraten werden, bevor sie beschlossen wird. Das hatten wir an anderen Stellen schon mal. Frau Fritsche-Schnick hatte sich auch zu diesem Änderungsantrag oder zu dem Antrag auf Verweisung in die Ausschüsse gemeldet. Sie haben dagegen gesprochen, Frau Fritsche-Schnick. Vermutlich sprechen Sie dafür.
Genau. Darf ja nur noch einer dafür sprechen. Ich unterstütze diesen Antrag von Herrn Wulke. Ich denke, das gehört nochmal in die Ausschüsse. Wir können gern, um keine Verzögerung in den Raum zu stellen, Herr Paulert, ich bin da genauso bei Ihnen. Wir dürfen aber nicht an den Bedarfen unserer Neuenhagener vorbeiplanen. Und nochmal, wir brauchen die Möglichkeit der Ablegung eines Abiturs hier in Neuenhagen. Das müssen wir nochmal ernsthaft diskutieren. Und ich schlage darum vor, dass wir zu dieser Sitzung gerne nochmal Sondersitzung eines Bildungsausschusses, ist ja nicht schlimm, dass wir dazu auch Herrn Hanke einladen, damit wir mit dem am Tisch sitzen, damit wir feilen an den Worten, wie wir am besten damit umgehen, damit wir das Maximale für die Neuenhagener rauskommen. Ich möchte mich hier rausbekommen. Ich möchte mich überhaupt nicht am Hoppegarten hier abarbeiten. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber dafür, denke ich, sollten wir wenigstens noch mal eine Sondersitzung machen, um zu gucken, dass wir da auf der richtigen Seite sind. Und ich erinnere noch mal an den Beschluss, der das unterstreicht, vom Dezember 2024. Wir haben beschlossen, den Gruscheweg an dem Landkreis anzubieten für den Neubau einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Das müssen wir da noch mal übereinanderlegen.
Gut, jetzt die Abstimmung. Der Antrag von Herrn Wulke, Zurückverweisung in die Ausschüsse. Wer stimmt dagegen?
Namentlich darüber abstimmen wollen, auch wenn ich da jetzt wieder die Tabelle.
Änderungsanträge werden noch nicht. Verweisung in die Ausschüsse. Dann bitte. Na klar, nur zu. Sie alleine oder als Fraktion wahrscheinlich? Die Fraktion stellt den Antrag auf namentliche Abstimmung. Zurückverweisung in die Ausschüsse. Der Ritterschlag. Naja, jetzt hier aber keine persönlichen Befindlichkeiten. Bitte. Die Stellungnahmen lagen im Bildungsausschuss nicht vor. Das hatten wir doch gerade. So, Abstimmung des Antrags von Herrn Wulke auf Zurückverweisung in die Ausschüsse, insbesondere in den Bildungsausschuss. Wer stimmt dafür? Es gibt eine namentliche Abstimmung. Herr Epperlein, bitte.
Genau. Herr Ahrens. Herr Albert. Herr Büttner. Frau Dietrich. Frau Dombowski.
Ja.
Herr Epperlein, ja. Frau Fritsche-Schnick.
Ja.
Nein. Entschuldigung. Kreuz war da. Frau Fritsche-Schnick.
Ja.
Frau Dr. Götz. Ja. Herr Huget. Herr Kann.
Ja.
Herr Kreisig. Herr Mirus. Achso, der ist jetzt da drüben. Herr Napirei. Frau Napirei.
Ja.
Herr Obenhoff. Herr Obendorf. Herr Paulert. Frau Prokop. Herr Puhmann.
Ja.
Herr Reimann. Herr Reinhardt ist nicht da. Frau Schaller.
Ja.
Herr Scharnke.
Nein.
Herr Schwäke. Herr Schulz.
Ja.
Herr Skwornik. Herr Wulke Wolf.
Ja.
Herr Zabel. Herr Dr. Zahn.
Verlesen?
Für die Zurückverweisung 14 Stimmen und dagegen 13. Keine Enthaltung.
Gut. Dann ist die Debatte an dieser Stelle beendet. Mit Blick auf die Zeit sicherlich auch nachvollziehbar. Wir beraten diesen Gegenstand weiter im Bildungsausschuss und schließen an dieser Stelle diesen Tagesordnungspunkt. Mit Blick auf die Zeit. Es ist kurz vor neun. Ich hatte vorhin mit Herrn Schanke kurz geflüstert, wie wir mit den übrigen Tagesordnungspunkten umgehen. Er hatte eingeschätzt, dass die folgenden Befassungen kurz seien. Und deshalb würden wir vorschlagen, hier zügig zu verfahren und die Sitzungsliste abzuarbeiten. Können wir so verfahren oder gibt es einen Antrag auf Abbruch? Alles gut, weiter geht's. Gut. Dann Tagesordnungspunkt 18, dritte Fortschreibung der Sportstättenkonzeption der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin. Das ist die Vorlage 019-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt die dritte Fortschreibung der Sportstättenkonzeption der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin gemäß Anlage. Gibt es hierzu im Nachgang der Beratungen in den Ausschüssen und im Beirat noch einführende Worte? Nichts nötig. Wortmeldungen? Herr Napirei, bitte.
Ja, danke schön. Ich habe mich am 18. März damit befasst oder zum 18. März, zum 19. März. Wir haben uns jetzt auf die Sitzung nochmal vorbereitet und haben dort ein paar gravierende Fehler gefunden. Auf der Seite 12 sind Mitgliederzahlen von 24 vermerkt, ist aber nicht das Schlimmste. Auf der Seite 14 ist uns etwas aufgefallen, was ich beim ersten, zweiten Mal überlesen habe. Da geht es um den Förderantrag für die Reparatur und ja, Erneuerung des Jahn-Sportplatzes. Alles drin, alles schön. Die Maßnahmen können nur umgesetzt werden, wenn Fördermittel fließen, die nicht geplanten finanziellen Mittel und weiter und so fort. In unserer Sportkonzeptions für die nächsten Jahre steht aber explizit nicht drin, was passiert, wenn wir die Fördermittel nicht kriegen. Setzen wir dann diese notwendigen Arbeiten trotzdem durch? Und das fehlt mir jetzt eigentlich. Es steht also nur drin, wir haben die Fördermittel beantragt, schön. Aber wenn wir die Fördermittel nicht bekommen, dann haben wir keinen Plan, wie der Jahn-Sportplatz in den nächsten Jahren aktiviert wird. Oder ich habe das überlesen, Herr Kürst.
Der Bürgermeister, bitte.
Das ist Diskussion der zukünftigen Haushaltsplanung. Also für den laufenden Haushalt haben wir keine Mittel, außer die jetzt schon erwähnt wurden, für ganz kleine Maßnahmen. Das wird eine Debatte sein, die wir mit der Haushaltsplanung 27 dann gegen Ende des Jahres führen müssen. Aber ich kann gleich sagen, also in dem Umfang, die Mittel wird sehr schwer werden. Ja?
Herr Napirei?
Muss doch denn aber in unsere Sportplatzkonzeption für die nächsten Jahre aufgenommen werden. Wir können ja jetzt nicht beschließen, wir warten auf die Fördermittel, die kommen dann nicht. Und in der Sportplatzkonzeption geht das Ding dann unter und dann haben wir über die nächsten Jahre dort gar nichts gemacht. Ich bin der Meinung, dieses muss explizit dort vermerkt werden, dass, wenn die Fördermittel nicht kommen, wir in den nächsten Jahren im Haushalt diese Mittel einstellen müssen. Ansonsten haben wir den Sportplatz nicht mehr lange.
Herr Kirst hat sich gemeldet, danach Herr oben auf.
Ja, also zunächst mal zu den Zahlen. Wie Sie gesehen haben, ist diese Vorlage final am 8.8.2025 erstellt worden. Und da sind das die aktuellen Zahlen, die zu dem Jahr vorlagen, aktueller Lagen nicht vor. Ich habe es jetzt auch nicht für notwendig erhalten, hier nochmal nachzufragen. Das ist ja jetzt hier die Konzeption. Der Bürgermeister hat völlig recht, wenn jetzt keine Fördermittel kommen. Und wir reden hier nicht über Peanuts, sondern wir reden ja hier über erhebliche sechsstellige Summen, die sozusagen die Fördermittel ausmachen sollen. Dann muss man im Rahmen der Haushaltsplanung und der Investitionsplanung entscheiden, was werden soll. Macht man die Maßnahme, dann können andere Maßnahmen nicht realisiert werden oder lässt man es sein. Das ist einfach die Diskussion, die dann hier geführt werden muss.
Herr Obenauf?
Ja, aber genau das ist doch das, was eine Konzeption nicht abbilden soll. Also eine Konzeption ist doch das, was wir uns vorstellen, wie in 5, 6, 10, 15 Jahren unsere Sportstättenlandschaft aussehen soll. Und wenn wir hier tatsächlich einen großen Sanierungsrückstau auf dem Jahren haben, und das ist Fakt, war am Wochenende wieder da, also es ist es ist wirklich nur das Haus neu, alles andere ist unbedingt in die Liste aufzunehmen, dann müssen wir das aufnehmen. Und die Frage der Finanzierung, die wird nicht in der Konzeption geklärt, wird nie in einer Konzeption geklärt. Das heißt, ich würde darum bitten, dass wir diesen Abschnitt wegen mir zurück in den Ausschuss, wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber dass wir diese Konzeption bereinigen um solche Sachen. Die Konzeption sagt, so soll unser Ort in 5 Jahren, in 10 Jahren aussehen. Da haben wir Bedarfe, da haben wir keine Bedarfe. Und die Frage der Finanzierung gehört da nicht raus. Und dann auch gleich der nächste Kritikpunkt, den ist aber jetzt nicht so groß. Aber trotzdem, die Frage, wie wir zu bestimmten Entscheidungen gekommen sind, wer sich das durchgelesen hat, eine Konzeption ist für die Bürger da. Das heißt, sie sollen mit einem schnellen Blick erkennen, was plant die Gemeinde eigentlich und wir eigentlich auch. Wie wir zu der Entscheidung gekommen sind und welche Stellungnahme ein SG Rot-Weiß abgegeben hat, wo sie sich den Sportplatz wünschen, gehört da eigentlich nicht rein. Da gehört das Ergebnis rein. Der Sportplatz kommt dahin, fertig. Wir beschließen, dass der Sportplatz dahin kommt. Das ist unsere Sportplatzkonzeption. Das heißt, ich würde darum bitten, dass wir diesen Sportplatz, dass wir das alles ein bisschen entschlacken. Erstmal um die Frage der Finanzierung. Wir haben einen Plan. Wenn wir den nicht erreichen, muss die Sportplatzkonzeption geändert werden. Und die Frage der Genese, wo das alles herkommt, bitte ein bisschen entschlacken und entmisten ist falsch. Das wäre jetzt auch der Sache nicht würdig. Aber dass wir uns hier auf die wesentlichen Sachen konzentrieren, da würde ich anregen. Ob man das jetzt zurückverweisen muss und nochmal bereinigen muss oder ob Sie uns dann demnächst das alles ein bisschen bereinigt nochmal zur Zustimmung vorlegen, ist mir eigentlich gleich. Aber es ist keine Sportstättenkonzeption, wie ich sie lesen würde als Bürger.
Herr Kirst.
Ja, also ich würde das ungern bereinigen wollen, weil das gerade, was Sie ansprechen, ist das, was von Seiten des Sportberates reingebracht wurde und worauf der Sportberat hier großen Wert lag, dass auch die sozusagen diese Sachen, was eben in den einzelnen Vereinen auch geleistet wird, bis hin zur Inklusion, dass das auch Bestandteil der Sportstättenkonzeption ist. Also wir haben ja die Konzeption noch mehrere Male im Sportberat beraten und da kam das auch von den Mitgliedern des Beirates, dass hier auch solche Sachen mit aufgenommen werden sollen.
Ich glaube, Herr Obenauf meinte die Beschreibung, welcher Verein da welche Stellungnahme wie wofür gegeben hat und nicht die Inhalte, die Sie ja sehr wohl auch diskutiert im KSA im Nachhinein noch ergänzt haben zu den verschiedenen Aktivitäten unserer reichhaltigen Sportlandschaft. Was mich jetzt interessiert, Herr Obenauf hat angeregt, kann das gestraft und entschlackt werden? Hinweise zu Finanzierung und Fördermitteln und auch diese beschreibenden Dinge. Wie macht man das jetzt sinnvollerweise? Herr Kirst, können Sie dazu noch Bezug nehmen oder darauf noch mal was sagen? Oder wie verfahren wir da jetzt?
Also dann, ich bin jetzt nicht so richtig hier im Bilde, was jetzt entschlackt werden soll.
Ja, bitte.
Gehen Sie mal auf die Seite 24. Da steht jetzt drinne: Mit einer E-Mail vom 12.11.25 positioniert sich der FC Neuenhagen 1913 Erfolg erneut wie folgt. Bezug nehmend, da wird ein Zitat reingemacht. Ein Zitat von einer E-Mail. Bei einer Diskussion, wo kommt der Sportplatz hin? Wo bauen wir jetzt den Dingsplatz hin? Das brauchen wir doch da nicht. Da gehört rein, die Gemeindevertretung beschließt oder die Gemeindevertretung, andersrum, ein zweiter Fußballplatz wird südöstlich vom bestehenden Rasenplatz hingebaut. Fertig. Wie wir da hingekommen sind, gehört nicht in die Sportstättenkonzeption. Das ist meine Meinung.
Also die Frage Sportplatz ist ja noch gar nicht entschieden, weil da gibt es ja zwei Varianten, die hier am Ende drinne stehen. Und es steht auch im Fazit drinne, dass da noch Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ich finde schon, dass die Positionierung des Sportvereins wichtig ist. Denn die Frage, die mir die Gemeindevertretung stellte, lautet ja, wo soll perspektivisch ein Sportplatz errichtet werden? Und wenn ich jetzt geschrieben hätte, da und da, dann wäre möglicherweise die Frage gekommen, was sagt der Sportverein dazu? Insofern dachte ich von vornherein, ist es gut, wenn man hier die Positionierung auch des Vereins mit reinnimmt und zur Kenntnis gibt, wie Sie die Sache sehen, wo Sie sozusagen an welcher Stelle einen Platz favorisieren. Also ich sehe das hier eher hilfreich als irgendwie noch aufgebläht an der Stelle.
Herr Obenauf nochmal.
Die Information will ich gerne haben. Aber die Sportstättenkonzeption heißt, ich als Verein kriege ein Pamphlet vor die Nase gesetzt, in dem drin steht, was plant die Gemeinde auf ihren Sportstätten? Punkt. Da will ich nicht lesen und brauche ich nicht zu lesen, was der FC oder was die SG irgendwann mal dazu gesagt hat und wie man sich darauf geeinigt hat. Da steht, es kommt ein zweiter Sportplatz hin, Ende. Und das entscheiden wir, aber die Sportstättenkonzeption ist doch, das ist doch genau die Beschreibung dessen, wie es in 10 Jahren aussehen wird, wenn man das erfüllt. Also Sie können das als Anlage beifügen, alles gut, aber die Informationen sind mir hier viel zu viel für ein Konzept. Ein Konzept ist das Ende der ganzen Geschichte und bildet nicht den Verlauf wieder. Ich will es jetzt auch nicht zu weit treiben. Mir ist es ehrlich gesagt jetzt nicht so wichtig. Für das Nächste würde ich mir nur wünschen, dass wir uns bei Konzeptionen, Stichwort Spielplatzkonzeption, da haben wir auch, wir bauen die 2 Spielplätze, erneuern wir, Ende. Das ist ein Satz. Oder wir bauen einen 2. Platz, wir errichten das. Das sind
Herr Obenauf, ich habe es verstanden. Ich kann sozusagen...
Ich habe es ja, Kürst, weil er hat es ja nicht verstanden.
Ja, aber für die Niederschrift, wir nehmen den Hinweis auf für künftige Konzeptionsentwicklung und so weiter, kompaktere Form, abwägen, was geht in der Anlage. Sie finden es jetzt aber nicht so dramatisch wichtig, dass wir das jetzt zurückverweisen müssen oder sonst wie, sondern im Grunde kann es auch hier auch beraten und beschlossen werden. Beraten ist es ja in den Ausschüssen. Herr Obenauf, abschließend, habe ich Sie richtig verstanden?
Ich würde tatsächlich, weil das von Herrn Napierer, hat er ja zu Recht gesagt, also ich würde dann diesen einen Absatz mit der Fördermöglichkeit, würde ich dann rausnehmen, weil das ist jetzt vielleicht auch so eine Information, die Vereine so eher überraschend finden werden. Also wenn es kein Geld gibt, wird gar nichts gemacht, ist auch doof. Deswegen ist Beratungsbedarf eigentlich da. Also ich sage es ganz deutlich, die Maßnahmen können nur umgesetzt werden, wenn Fördermittel fließen. Der Satz raus. Ob wir es dann umsetzen können, wann wir es umsetzen können, ist die Frage der Haushaltsberatung vorgelassen.
Welche Seite? Herr Kirst, darf ich Sie fragen zu diesem Hinweis, die Fördermittelangabe zu streichen? Seite 14, haben Sie das nachvollziehen können? Können wir so verfahren?
Aus meiner Sicht können wir so verfahren, diesen Satz streichen. Gleichwohl bleibt es dabei, dass man sozusagen entscheiden muss, was passiert, wenn die Fördermittel nicht fließen.
Korrekt, ja. Darauf hat ja auch der Bürgermeister hingewiesen, die Haushaltsberatungen sind da erforderlich. Okay, gut. Gibt es hier weiteren Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie an dieser Stelle um Ihre Zustimmung, wenn Sie mit der Vorlage einverstanden sind. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Gibt es Enthaltungen? Meine. Damit haben wir einstimmige Zustimmung zu dieser Vorlage. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Festlegung des Wegebelags für die Kompensationsmaßnahmen im Ruschewegdreieck, die Vorlage 002-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, der Variante 2 der in Anlage 2 dargestellten Entscheidungsvorlage Wege wird im Rahmen der Kompensationsmaßnahme Ruschewegdreieck zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wegebelag entsprechend der dargelegten Variante umzusetzen. Bitte schön.
Ja, das war ja noch vorbehalten. Auf Wunsch der Grünen haben wir uns den Wegbelag nochmal angeschaut. Das war Antrag der Grünen und ist jetzt hier auch so, wie sie es letztlich sich vorgestellt haben, umgesetzt. Das spart ein paar Kosten, erhöht dann den Unterhaltungsaufwand, aber so soll es jetzt sein. Bitte um Zustimmung.
Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie um Ihre Zustimmung, wenn Sie damit einverstanden sind. Gibt es Gegenstimmen? Ist nicht zu sehen. Gibt es Enthaltungen? Eine. 27 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, eine Enthaltung. Damit einstimmige Zustimmung. Die letzte Beschlussvorlage im heutigen öffentlichen Teil. Nummer 008-2026, Bebauungsplan Mittelstraße 29, Waldstraße 2. Hier Billigung, Abwägungstabelle, frühzeitige Beteiligung. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander folgt die Gemeindevertretung den in der Anlage 3 formulierten Abwägungsvorschlägen zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 3 Absatz 1 und 4 Absatz 1 Baugesetzbuch. Das ist die Vorlage, beraten im Ortsentwicklungs- und so weiter Ausschuss. Gibt es hierzu Hinweis- und Aussprachebedarf? Herr Bürgermeister, bitte.
Ja, also wir betreiben ja den Bebauungsplan weiter, um dort in dem Gebiet angesichts der laufenden Gerichtsverfahren zu zeigen, dass wir den Bebauungsplan weiter betreiben. Wir werden jetzt noch sehen, ob wir zum Satzungsbeschluss in absehbarer Zeit kommen. Die Investoren, die nach wie vor nur über Gerichte mit uns sprechen, aber nicht direkt, haben die Kosten, die jetzt noch erforderlich wären, um zum Satzungsbeschluss zu kommen, nämlich Gutachten einzuholen, bisher nicht übernommen. Wir werden jetzt keine Gutachten einholen für einen Bebauungsplan, den der Vorhabenträger jetzt so nicht unterstützt. Also das ist jetzt erstmal der Stand, den wir herbeiführen können. Wie es dann weitergeht, hängt auch ein bisschen davon ab, wie der Investor sich verhält. Aber damit haben wir erstmal hier das Bebauungsplanverfahren so weit getrieben, wie wir es ohne die Gutachten treiben können mit diesen mit der Abwägungstabelle. Genau.
Vielen Dank für die Einordnung, Herr Dr. Zahn.
Wir sprechen jetzt heute oder stimmen ab erstmal nur über diese Abwägungstabelle. Bei der Aussprache im OWI wurde ja ganz massiv das Thema der Verdichtung und Frage Parkplatzsituation vor Ort angesprochen von den Bürgern, war auch gut nachvollziehbar und entspricht ja auch unserer generellen Strategie, die Verdichtung im Ort nicht zu übertreiben. Die gegenwärtige Planung ist relativ starke Verdichtung und es gab auch eine Diskussion zu der Verringerung der satzungsmäßig eigentlich notwendigen Parkplätze. Ich will es hier nicht sozusagen zu einer Bremse für diese Abstimmung machen. Ich möchte es hier gerne nochmal platzieren, dass es im Rahmen der weiteren Planung nochmal geprüft wird, dass man da in Bezug auf Verdichtung, Parkplätze und so weiter keine weitere Belastung für die Region schafft. Ja.
Wenn ich kurz darauf antworten darf. Ich verstehe das ja total und ich verstehe auch die Anwohner. Und wir versuchen aber hier mit diesem Bebauungsplan einer noch viel dichteren Bebauung, die ja der Eigentümer des Grundstückes dort verfolgt, die ganze Zeit entgegenzuwirken. Und das wäre jetzt zumindest ein halbwegs verträglicher Plan, der die Umgebung dort nicht komplett verändert. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt jetzt heutzutage solche Instrumente wie den Bauturbo, die auf die Umgebungsbebauung überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es steht bei so einer Gelegenheit auch ein Bauturbo an. Und ich würde lieber in der Situation an der Stelle einen wirksamen Bebauungsplan haben, als dann davon abhängig zu sein, wie der Bauturbo sich entwickelt. Aber bin auch zuversichtlich, dass sollte der Investor hier in der Stelle mit dem Bauturbo kommen, die Gemeindevertretung dann weiß, was sie will und wie sie abstimmt. Ja.
Herr Obenauf, Frau Fritschnick.
Ja, also das wollte ich gerade noch mal, den letzten Satz, der war ganz wichtig. Also wir sind Herren des Verfahrens, ob das nun ein Bauturbo oder ein B-Plan-Verfahren ist. Und ich bin ehrlich gesagt sehr verschnupft. Das ist der erste Investor, der hier in Neuenhagen etwas machen wollte, der sich nicht einmal hat blicken lassen. Und vielleicht hört er ja jetzt zu, über uns nur mit Gerichten zu reden. Das ist eigentlich ein ziemlich falscher Ansatz. Wir werden dieser Abwägungstabelle nicht zustimmen. Und das soll jetzt ausdrücklich keine Kritik an der Verwaltung sein, sondern das ist die Message an den Investor, dass er hier das Gespräch suchen soll. Und was Herr Zahn gesagt hat, dass hier die Parkplätze völlig unzureichend angelegt sind, das teilen wir auch. Also insofern, wenn hier keinerlei Mitwirkung seitens des Investors zu sehen ist und auch keine Bereitschaft ist, in den Dialog zu gehen, wird das schwer haben. Und zwar egal, welches Planungsmittel er nutzt. Wir halten das Vorgehen für vollkommen falsch. Wer mit uns redet, dem wird auch geholfen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das im Gruscheweg 6 funktionieren wird. Er zeigt uns genau, wie man es nicht machen soll. Und deswegen verdient er hier auch kein besonderes Entgegenkommen. Ich will es mal ganz deutlich so sagen.
Aber machen wir stattdessen nicht jetzt so weit die Planung fest, damit er uns nicht, ich sage jetzt mal frech, auf der Nase herumtanzen kann? Also brauchen wir nicht auch diesen B-Plan? Also wenigstens so weit wir ihn vorantreiben können, um genau das einzuhegen. Wir können ihn ja auch kleiner machen.
Und wir können ihn ja auch am Laufen halten, das Verfahren. Also ist das, wie das jetzt, wir sind drei, wir wollen deutlich sagen, nein, wenn der Rest, dann ist das so. Ich finde es nur, ich will jetzt mehr, also wir zeigen ihm jetzt hiermit, wir sind Gesprächspartner und keine Klagegegner. Jedenfalls nicht, wenn wir hier über die Art und Weise noch gar nicht so eng in Kontakt gekommen sind, dass überhaupt ein Konflikt auftaucht.
Danke, war ganz echt die Frage, Herr Zahn.
Also erst einmal zum Verständnis, Sie schwächen unsere Position, um ihm zu zeigen, dass wir böse auf ihn sind. Oder verstehe ich das falsch?
Wieso schwächen wir die Position? Naja, er kriegt kein Baurecht auf diesem Grundstück.
Durch Nichtzustimmen zu dieser Vorlage jetzt. Das habe ich so verstanden.
Es ist doch kein Satzungsbeschluss. Es ist eine Abwägungstabelle. Mehr wird ja nicht beschlossen. Genau. Ja, und die sagt ja gar nichts
aus. Da sagen Sie ja.
Da sagen wir nein. Wir sagen, genau.
Er soll ja. Jetzt ja, kein Zielgespräch. Spät am Abend. Herr Bürgermeister?
Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, die Veränderungssperre, die wir hier schon mehrfach verlängert haben, ist ausgelaufen. Die Veränderungssperre ist ausgelaufen. Und jetzt steht zur Debatte, ob wir hier, und das ist, was der Investor vor Gericht ja uns vorwirft, Verhinderungsplanung zu machen. Und wir müssen also jetzt hier irgendwie vorankommen. Sonst hat er dann vor Gericht Erfolg. Es ist wichtig, jetzt hier voranzukommen auf dem Weg einen Bebauungsplan. Das ist ja kein vorhabenbezogener Bebauungsplan, sondern es ist ein Angebotsbebauungsplan, den wir hier als Gemeinde aufgestellt und weiterverfolgen. Also es ist wichtig, hier voranzukommen und deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir diese Abwägungstabelle jetzt heute beschließen.
Jetzt gibt es noch eine Nachfrage, Herr Obenauf.
Ja, aber was ist denn die Konsequenz, wenn die Veränderungssperre ausläuft? Dann ist es unbeplanter Innenbereich. Und nicht mal das im ganzen Gebiet, sondern das ist natürlich hoffe ich, dass da uns die Kreisverwaltung hier kein Hochhaus genehmigt. Aber es ist dann trotzdem, hat sich an der Umgebungsbebauung zu orientieren. Und die ist nicht dreigeschossig mit 6 Wohnungen in dem Haus drin. Also das ist das, was aus meiner Sicht jetzt, er will doch von uns was haben. Und dann soll auch mal kommen. Wir sind 3 von 28, das schalten wir, glaube ich, aus.
Okay, Herr Bürgermeister, alles gut? So. Unterschiedliche Perspektiven. Die Linie ist vorgegeben oder vorgelegt. Weitere Wortmeldungen. Frau Fritsche-Schnick hat zurückgezogen. Zahn war geklärt. Nichts weiter da. Dann bitte ich Sie um Ihre Abstimmung. Wenn Sie mit dieser Vorlage einverstanden sind, dann bitte ich Sie jetzt um Ihre Zustimmung. Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? 1, 2, 3. Wer enthält sich? 2. Gut. Wir haben 22 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, damit mehrheitliche Zustimmung zur Abwägungstabelle und können damit diesen Tagesordnungspunkt wie auch die öffentliche Sitzung des heutigen Abends schließen. Vielen Dank. Wir setzen nach 2,5 Minuten mit dem nicht öffentlichen Teil fort. Der wird zügig sein. Wir danken allen, die am Internet so lange ausgehalten haben. Der Livestream muss jetzt beendet werden und dann geht's weiter.